Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Das WrestleMania-Wochenende ist im vollen Gange. Hall of Fame hatten wir. Gestern Nacht gab es NXT TakeOver Orlando. Ja, und da dachten wir uns, da hauen wir doch gleich den ersten Podcast raus. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir sind diesmal wieder zwei Gäste. Zum einen der Ulrich Steppberger von der M-Games. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Und in der anderen Leitung, da ist jemand, der sich im fremden und fernen Orlando selbst befindet, nämlich der Christian Dörre von der PC Games. Einen wunderschönen guten Tag, Chris.
Ja, guten Morgen aus dem wunderbar sonnigen Florida.
Ja, so muss das sein. Und man muss ja mal erklären, du warst ja oder bist ja in der glücklichen Lage, in der ich im vergangenen Jahr war. Du bist von 2K nämlich rübergeholt worden und ganz darfst genau. Dir das komplette WrestleMania-Wochenende antun, wollte ich schon fast sagen, aber darfst da einmal alles genießen, was dazugehört. Erzähl mal, du bist am Donnerstag hingeflogen und bist am Donnerstag angekommen und ab Freitag war ja dann schon volles Programm. Ich weiß, da gibt's immer den Media Roll, sprich, da gibt's Interviewtermine mit den Stars. Was hast du da erlebt?
Das war ganz lustig. Ich bin Donnerstag ungefähr um 8 Uhr Ortszeit dann beim Hotel gewesen, weil dauert ja immer so ein bisschen mit der Border Control da in Amerika. Und bin dann eben mit meiner Gruppe was essen gegangen und dann fast schon irgendwie versucht zu schlafen, weil dann freitags ab 6 Uhr morgens schon im Orange County Convention Center eben dieser Media Row anstand mit etlichen Interviews. Und das ist ein sehr surreales Erlebnis.
Inwiefern?
Wir kamen da halt an, weil war noch nicht so viel los, waren halt alle Journalisten ihr Zeug am Aufbauen und so. Wir sind dann zu unserem Stand gegangen. Dachte ich mir, ja, laufe ich halt mal so ein bisschen rum, guck mir hier die Halle an. Das ist ja die gleiche Halle, wo dann ab nachmittags oder abends Access stattgefunden hat, dieses Fanfest. Mhm. Und gehe dann bei mir da vom Interviewplatz um die Ecke und laufe erstmal quasi gegen eine grüne Wand. Dachte ich im ersten Moment, es war aber eigentlich Samoa Joe in einem grünen Polohemd, der vorne wegging bei den ganzen Superstars, die dann gerade ankamen zu den Interviews. Und er fand das nicht ganz so lustig. Ich habe mich entschuldigt und er hat dann eher so verächtlich gegrunzt und ist weggegangen.
Kein Morgenmensch, ja?
Ja. Bray Wyatt dafür fand das sehr lustig.
Ja, und dann hast du ja auch ein paar Interviewgäste bei dir gehabt. Ich meine, du filmst ja dafür die Kollegen von der PC Games und da wird ja dann, glaube ich, auch regelmäßig Content veröffentlicht bei euch. Wen hast du denn da vor der Flinte gehabt? Ich glaube, dein erster Gast war Apollo Crews. Wie war der so drauf? Er hat ja auch online angekündigt, dass er ja die Andre the Giant Memorial Battle Royale gewinnen wird, was ich jetzt mal nicht so glaube.
Nee, glaube ich auch nicht. Bevor ich dazu komme, wegen dem regelmäßigen Content, es ist ein bisschen unregelmäßiger als geplant und angekündigt, weil der Terminplan hier ist relativ stressig und wird auch schon mal umgeschmissen, sodass es ein bisschen chaotisch wird. Die ganzen Videos und so, das kommt alles noch, vielleicht aber auch erst, wenn ich wieder in Deutschland bin, weil es hier gerade zeitlich nicht möglich ist, das alles zu schneiden und so. Ah, okay. Das nur schon mal ankündigen. Aber sonst schön auf PC Games gehen, da gibt es auch einen Erlebnisbericht und sonst alles. Apollo Crews war super netter Typ. Okay. Wirklich super netter Typ. Mit dem habe ich über FIFA gesprochen. Ich habe halt so ein bisschen gaming-spezifische Fragen gestellt, wo ich für die PC Games halt da bin. Und er hat gesagt, dass er großer Fußballfan ist, leider von Manchester United. Er hat also nicht den besten Geschmack. aber super nett, total freundlich, immer am Lachen. Also mit dem konnte man halt schon von Anfang an Spaß haben irgendwo. Das ist ein totaler Morgenmensch gewesen.
Okay, ganz im Gegensatz zu Dean Ambrose, glaube ich.
Also ja, bei Dean Ambrose war ich mir nicht so ganz sicher, ob er allein mich hasst oder alles auf der Welt. Ich weiß auch nicht so ganz, ob das nur sein Wrestling-Charakter ist oder ob er selbst so ein Muffelkopf ist. Aber er fand es halt nicht so lustig, dass ich ihn gefragt habe, warum das Match eigentlich keine Stipulation hat, dass es doch eigentlich ihm und Baron Corbin mehr liegen würde und dass die Fehde ja auch dementsprechend persönlich ist zwischen den beiden. Und ich glaube, da war er auch ein bisschen angepisst, vor allem auch, dass ich ihn Gaming-Fragen gestellt habe. Er war halt so nach dem Motto, ich finde das doof, ich lese ein Buch. So. er fand mich halt nicht so geil, aber meine Kollegen auch nicht, mit denen ich da war.
Ja, aber du hast ja dann auch ein paar nettere Leute getroffen. Ich glaube, Daniel Bryan war auch noch dabei und der ist ja bekanntermaßen einfach auch echt ein Sonnenschein. Ich habe ja auch den schon mal getroffen und der ist, glaube ich, einfach jemand, den möchte man ja auch am liebsten in den Arm nehmen, oder?
Daniel Bryan ist einer der nettesten Menschen auf der ganzen Welt, glaube ich. Ja, der ist so super freundlich und so professionell. Und ja, ich glaube, da kann man kaum was falsch machen, irgendwie, wenn man mit ihm spricht und ihn interviewt. Ich habe ihn angekündigt, also erstmal auf Deutsch, als einen der besten Wrestler aller Zeiten und super netten Typen. Und dann habe ich ihm halt so gesagt, so, ja, ich habe dich gerade angekündigt als einen der besten Wrestler und als einen richtig netten Kerl. Du musst jetzt alles geben im Interview. Und er war sofort drin und lachte und machte seine Witze. Und wer Daniel Bryan mal treffen sollte oder ihn schon getroffen hat, vielmehr, der wird das wahrscheinlich bestätigen können. Der Typ hat immer gute Laune und das ist wirklich ein Sonnenschein, wie du schon gesagt hast. Also, wenn man kein Fan von ihm ist und ihn dann trifft, dann wird man zum Fan, auf jeden Fall.
Ja, wie war das so? Also ich weiß, dass du hast ja noch ein paar Fotos gemacht, glaube ich, auch mit Asuka und Alexa Bliss habe ich gesehen. Die hattest du aber, glaube ich, nicht im Interview, oder? Oder hast du
Die hatte
die
ich,
noch?
nee, die hatte ich nicht im Interview. Bei Alexa Bliss war es einfach ein Zeitproblem. Asuka habe ich nur das Foto gemacht, weil man das Interview einfach mit ihr unfassbar schlecht vermarkten kann,
Hm, ich
weil
weiß, was du meinst, ja.
sie spricht halt kein Wort Englisch und das muss alles nochmal durch den Übersetzer gehen. Und das kannst du dann ganz schlecht irgendwie halt in Deutschland bringen mit diesem japanischen Englisch, was dann aus Japanisch nochmal übersetzt wird. Dann musst du zwangsläufig Untertitel bringen, was du gerade in so einem, ja, wenn es hektisch zugange ist, gerade alles, kaum machen kannst.
Das
Dass du das
stimmt.
richtig professionell aufziehst. Aber Asuka ist eine super nette, also so wie sie im Ring auftritt, glaubt man nicht, was das für eine sanfte kleine Person ist.
Hat
Ist
sich nicht
wirklich so.
getreten.
Nee, also sowas Freundliches habe ich wirklich selten gesehen. Also da habe ich dann sogar darüber Joe vergessen, der mich weggegrunzt hat.
Den hast du aber danach nicht nochmal im Interview, oder?
Nee,
Also,
nee, nee.
oder wollte er es nicht bei dir vorbeigekommen?
Ein paar Leute sind tatsächlich nur zu den ganz großen Sachen gegangen hier, was weiß ich, Sirius FM oder irgendwie sowas. Da liefen dann Charlotte und rum und Joe war da. Ich glaube, Bobby Roode war auch noch irgendwo. Die
Ja.
hatte ich nicht im Interview. Aber was ich sehr, sehr cool fand, Cesaro, der eigentlich auch nicht dafür vorgesehen war, dass ich ein Interview mit ihm kriege, den habe ich einfach angeschwätzt und habe gesagt, hey, komm, jetzt bitte nicht abhauen, kannst du noch bitte ganz kurz ein Interview in Deutsch geben? Und der meinte dann nur so, ja, ich schau mal, was ich machen lässt. Ging dann zu so einem PR-Typen von WWE hin, hat ihm das erklärt und der, two questions, two questions.
Okay.
Und dann habe ich wenigstens noch kurz mit Cesaro sprechen können, weil gerade ein deutschsprachiger Catcher halt immer cool ist dann vor der Kamera.
Das stimmt, ja. Ja, aber das ist auch, ist wirklich echt so Massenabfertigung. Das kann man sich irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Das ist ja hochprofessionell und da werden ja wirklich die Wrestler da durchgeschleust von einem, ja, von einem Medium zum nächsten. Und vor allem, es ist auch noch knackefrüh, ne? Also, wie ging dir das nach diesem Rundown, den man da gemacht hat? Weil ich weiß, das fängt, glaube ich, um 6 Uhr an und man steht normalerweise dann um 5 Uhr auf. Und wenn du am Abend vorher halt angekommen bist, da macht sich dann auch der Jetlag bemerkbar.
Oh ja, oh ja. Also erstmal, bevor ich darauf eingehe, ich muss nur sagen, Austin Aries auch ein
Ach
Vollprofi.
stimmt, den habe ich vergessen.
Ganz, ganz cooler Typ im Interview. Er hat mir auch versprochen, nicht die Scheiße aus mir rauszutreten. Nee, wirklich richtig cooler Typ noch. Ja, mir ging es nicht so gut, sagen wir es mal so. Die Uhrzeit war schon hart und ich meine, man ist ja auch so ein bisschen aufgeregt, wenn man auf einmal einen Seth Rollins oder sowas neben sich stehen hat. Dazu dann der Jetlag und maximal ja 3 Stunden Jetlag-Schlaf, also alle halbe Stunde aufwachen. Ich sag mal so, ich habe mich auch manchmal ein bisschen verhaspelt im Englischen und ich bitte das zu entschuldigen, wenn ihr die Interviews dann irgendwann auf pcgames.de seht.
Der Christian spricht einfach kein Englisch, daran liegt das.
I speak a very German English. Nee, das war halt aufregend. Ich war total müde und dann standen wir halt wirklich 4 Stunden da. Also wir standen an so einer Balustrade um einen NXT-Ring herum und warteten, bis dann immer der Nächste rumkam und einem Interview gegeben hat. Wir standen halt 4 Stunden da. Dann ging es sofort in den Shuttlebus und wir wurden ein Stück nach außerhalb gebracht, in den Azalea Park heißt es, glaube ich,
Okay.
wo dann das Performance Center ist.
Ja, das
Und
ist ja auch ein Traum eigentlich für jeden Wrestling-Fan, mal das Performance Center zu besuchen. Wie war das? Also wie ist gerade, wenn du da, wenn man da so davor steht und dann reingeht, wie ist da der Eindruck?
ich fand es einfach nur phänomenal. Also du fährst halt dahin, diese sonnige Straße entlang, überall die Palmen. Auf einmal hast du da dieses Gebäude, wo einfach nur WWE Performance Center steht. Und dann denkst du, oh mein Gott, hier sind sie alle ausgebildet worden. Und wir durften halt in die Halle rein, wo gerade halt ganz normalen Training lief, in allen 7 Ringen, die sie da aufgebaut haben. Und nebenan konntest du halt durch diese Glaswand sehen, wie dann andere im Gym waren und Gewichte stemmten und alles. Das war sehr cool. Wir durften irgendwie 15 oder 20 Minuten vollkommen frei in dieser Halle während den Trainingssessions rumlaufen und alles filmen.
Okay, cool.
Ich habe zum Beispiel aufgenommen, wie Dash Wilder mit ein paar anderen Kollegen High-Flying-Spots trainiert, wo Cassius Ohno und Tommaso Ciampa gerade mit Peyton Royce und Billy Kay kleinere Transitions einstudieren und sowas. Steve Corino hat mit seiner Trainingsgruppe ein Tag-Team-Match laufen lassen. Also, ist schon wirklich ein Erlebnis gewesen, einfach.
Also
Ganz,
ist dann
ganz.
wirklich so, dass dann quasi die einzelnen Gruppen parallel zueinander trainieren. Quasi in den 7 Ringen findet überall dann was Unterschiedliches statt, oder wie ist das?
Ja, ganz genau. Also, du hast immer wieder Action in jedem Ring. Die trainieren vollkommen unabhängig voneinander. Dann hast du welche, die einfach nur, was weiß ich, Knuckle Locks und sowas trainieren, ja, wie sie einen Kampf beginnen. Dann hast du welche, die spezielle High-Flying-Aktionen üben. Dann hast du einfach nur ein Trainingsmatch, wo wirklich alles ablaufen muss, wo die kompletten Abläufe verfolgt werden, eben. Vor allem was cool zu sehen, wie das so abläuft. Ich meine, sie haben ja viele Trainer mittlerweile mit, wie heißt Prinz Albert nochmal? Matt Bloom?
Genau, ja.
Ja, Robbie Brookside, Steve Corino. Aber du siehst auch, dass eben die Veteranen wie ein Chris Hero oder Cassius Ohno jetzt oder ein Tommaso Ciampa dann eben den Rookies noch was erklären und mit denen das einstudieren und die verschiedenen Abläufe durchgehen. Das ist wirklich ein richtig geiles Erlebnis gewesen.
Das glaube ich, ja. Hast du da auch diese, die haben doch auch so eine Bühne quasi, wo die trainieren können, irgendwie den Auftritt zu machen und sowas. Hast du das auch gesehen? Wurde auch was trainiert? Weil ich glaube, es gab auch noch einen Überraschungsauftritt, oder?
Ja, also trainiert wurde nichts. Also es ist halt so eine Entrance Stage da drin, genau. Trainiert wurde da nichts, aber irgendwann wurde dann halt gesagt, ja, wir bitten jetzt alle, sich um den mittleren Ring zu versammeln, denn es gibt noch eine spezielle Botschaft für euch. Und die ganzen NXT-Leute, die vorher trainiert haben, die sammelten sich dann ganz diszipliniert am Rand der Entrance-Rampe. Dann dauerte es ewige Minuten der Stille, bis dann irgendwann das Theme von Triple H gespielt wurde. Und Hunter mit einem breiten Grinsen reinmarschiert kam und uns erklärte, wie großartig NXT ist, dass sie zukünftig noch weiter expandieren wollen und die ausländischen Märkte beobachten, mittlerweile überall auf der Welt scouten und dadurch sich noch mehr Vielfalt im Produkt versprechen. Halt das typische PR-Blabla, was Triple H diesbezüglich immer macht. Aber es war schon extrem cool, dass auf einmal Hunter da zum Ring kommt und direkt vor deiner Nase steht.
Ja, wie ist die Stimmung da in dem Performance Center? Also das klingt jetzt alles, wie du gerade gesagt hast, sehr diszipliniert und fast schon ruhig und meditativ. Ist das wirklich so oder ist das einfach so dieses Training und das ganze Geboller von dem Drumherum da?
Also erstmal, wenn du reinkommst, ist es einfach nur laut, ne? Weil du hörst eben dieses ganze Geboller von den Bumps und auch wie die Trainer was reinrufen und sowas. Aber wenn du die einzelnen Trainingsgruppen beobachtest, das ist zwar alles hochdiszipliniert und wenn sie was falsch machen, werden sie auch schon mal angemault, ja? Wenn sie es zu oft falsch machen. Aber es ist sehr, sehr viel Spaß einfach dabei. Ich hatte mir eine Gruppe von den Frauenwrestlern mal angeguckt, die außerhalb des Rings standen und die ganze Zeit geübt haben, wie sie einen Kampf beginnen, wie sie in den Greco-Roman Knuckle Lock und sowas gehen und dann sich anschließend so ein bisschen über die Matte rollen. Da hat die Sarah Amato, heißt sie, glaube ich, die Trainerin,
Ja, Sarah Del Rey, ja.
ja, ihnen immer mal was gesagt, wie sie was verbessern sollen, hat ihnen dann auch mal irgendwie so gezeigt, hier müsst ihr in die Kniekehle treten leicht und sowas, ja. Aber das war mit viel, viel Spaß dabei. Auch wenn jemand mal einen Fehler gemacht hat, es wurde nicht sofort geschimpft, es wurde auch schon mal gelacht und einfach was erklärt. Also ja, man sollte sich das jetzt nicht vorstellen, als wäre das irgendwie ein Terrorregime oder sowas. Es ist wirklich viel Spaß dabei. Die Leute scheinen viel zu lernen von den sehr kompetenten Trainern, die sie da mittlerweile engagiert haben. Und es war mir einfach eine Freude, auch nochmal Steve Corino zu sehen, den ich sehr schätze.
Ja, absolut. Auch sehr, ja, der hat es ja nie zu WWE geschafft irgendwie. Und jetzt, dass er jetzt doch noch quasi in höherem Alter dann da seine Rolle bekommen hat. Ich fand auch mal, das war ein sehr unterbewerteter Mann, sehr talentiert im Ring, auch mit großem Charisma und ganz, ganz viel Wissen einfach über die gesamte Materie. Also, das stimmt schon.
Ja,
Ja,
und auch
super.
ein
Und
super netter Typ, muss man auch dazu sagen. Also wer ihn mal bei der GSW damals getroffen hat, wo er ja sehr oft zu Gast war, ein phänomenaler Typ.
ja. Und dann, wie lange wart ihr denn ungefähr da? War es eine Stunde oder zwei oder wie?
Boah, das waren so, ja, 1,5, 2 Stunden ungefähr.
Okay.
Nach Triple H gab es dann nochmal Interview-Sessions, wo ein paar Leute rauskamen. Da hat man aber gesehen, dass da ganz klar nach der Größe des Mediums gegangen wird. Also ein Triple H hat Fox Sports ein Interview gegeben. Der ist aber auch
Ja.
nicht, der ist nicht mal zu 2K gekommen, die halt Partner von WWE sind. Auch wir sind halt als 2K-Gruppe da, 2K mit Gästen, ja, mit anderen
Ja.
Journalisten. Unsere ganze Gruppe, wir haben quasi einen Interviewslot gekriegt und den hat dann natürlich 2K genommen für ihre Social Media Sachen.
Klar.
Aber ich habe dann einfach viele Fotos geschossen und dann standen Becky Lynch und Finn Bálor und auch Triple H und Alexander Wolf, der leider schneller weg war, als ich sagen konnte, ich möchte mit dir sprechen. Die
Der war bei
standen.
Sport 1, bei Sport 1 war er.
Ja, also ich glaube, das war das einzige Interview, was er gemacht hat, dann war er schon weg. Vielleicht wussten die auch nicht, dass noch ein Deutscher da ist.
Möglich, ja.
Weil ich halt in dieser UK-Gruppe da mit war. Aber das war schon extrem cool. Aber, oh, Emma war da. Da höre ich mich jetzt vielleicht wie ein verliebter Fanboy an, aber meine Güte, ist das eine schöne Frau. Unfassbar.
Hübscher als
Becky,
im TV?
ja, auf jeden Fall. Von Becky Lynch war ich ein bisschen enttäuscht. Die hat irgendwie so einen Meter Schminke aufgelegt, dass man kaum das Gesicht sehen konnte.
Ja. Wer weiß? Wer weiß warum?
Meine,
nachdem man von Emma ja ein halbes Jahr lang nur Bikini-Bilder gesehen hat, weiß man ja, dass sie gut aussieht. Die Emma-Lina-Phase war ja im Endeffekt nichts außer Swimsuit-Pictures. Das
Aber.
stimmt, ja. Aber die ist schon eine hübsche, das glaube ich gerne. Da Gratulation an Zack Ryder auf diesem
Oh ja, oh ja, das ist
Wege.
ein sehr glücklicher Mann.
Ja, und dann, das haken wir jetzt auch mal ganz kurz ab. Danach ging es dann weiter, ja auch, also du hast ja eigentlich gar nicht großartig viel Pause, trotz Jetlag und allem drum und dran. Wir hatten letztes Jahr, war es bei uns, wir hatten nach dem Media Roll, waren wir was essen und dann hatten wir einen halben Tag frei und konnten schlafen, damit wir abends zu NXT gehen konnten. Und bei dir ging es ja dann im Prinzip dann mehr oder weniger direkt weiter dann zu Hall of Fame.
Genau, ich hatte ungefähr 2 Stunden oder was, die habe ich dann dafür verwendet, Fotos zu erstellen oder vielmehr abzuloaden an die Leute nach Heim oder auf Facebook zu stellen und sowas. Und dann ging es schon direkt wieder zur Hall of Fame, wo wir auch früh da sein mussten, weil wir Plätze direkt am roten Teppich hatten.
Genau, wollte ich gerade sagen, weil das haben wir nämlich letztes Jahr nicht bekommen. Da gab es, glaube ich, nur, ich glaube, IGN, glaube ich, oder What Culture, oder ich glaube, What Culture war es, hat letztes Jahr Red Carpet Plätze bekommen, ansonsten niemand. Da war ich fast ein bisschen überrascht, dass ihr das diesmal auch bekommen habt. Wie war das? Also, wie ist das da beim Red Carpet? Hast du da mit irgendwelchen Legenden sprechen können? Oder hast du sie einfach nur gestalkt und Fotos gemacht?
Ich habe die einfach nur gestalkt und Fotos gemacht, weil das war so verdammt eng da. Du konntest nicht nach vorne, um da mal irgendwie eine Frage zu stellen oder sowas. Vor allem hatte ich mein Equipment nicht dabei, weil mir gesagt wurde, wahrscheinlich kriegen wir die Red Carpet Plätze nicht. Ja?
Ah,
Ich
okay,
hätte das
ja.
nur übers Handy machen können oder halt über die Kamera von 2K, aber ich bin halt kaum rangekommen. Das war halt so unfassbar eng. Wir waren eingepfercht zwischen, ich glaube, Fox Sports Latin America und, oh Gott, war das Sports Illustrated? Ich weiß nicht, auf jeden Fall waren wir irgendwie mit 6 oder 7 Leuten so auf einem Meter versammelt, also auf einem Quadratmeter haben wir gestanden. Das haben dann halt auch die 2K-Leute haben die interviewt und ich habe einfach das so ein bisschen aufgesogen, die Atmosphäre und viele, viele Fotos gemacht. Das ist halt auch, du kommst dir vor, du wärst in Bizarro World oder sowas, wenn auf einmal Sting und Ric Flair und Scott Hall und so einfach an dir vorbeilaufen oder dich sogar grüßen oder sowas. Was richtig cool war, als wir durch diesen Backstage-Eingang reingingen in die Halle, standen dann halt schon welche in ihren Anzügen oder Kleidern und gucken sich so ein paar Abläufe an oder so. Und entgegen kam uns Enzo Amore, der, glaube ich, auch immer in Character ist. Dann hört es halt so ein paar Leute: Hey, Enzo! Und, Hey, guys, how you doing? Do you know where the bathroom is?
Ja, auch der Real G muss mal auf Toilette.
Ja, sehr, sehr surreal das Ganze. Und weil was sehr, sehr lustig war, irgendeiner hat Scheiße gebaut bei den Organisatoren von der WWE. Und sie haben das zu lange gemacht und die Übertragung stand schon an. Und die Leute waren noch alle am Interviews geben und die Journalisten standen alle noch da und waren am Film. Und auf einmal hörtest du bei einem Mitarbeiter von der WWE durch das Walkie-Talkie, wie jemand backstage unfassbar am Rumfluchen war und befahl, dass alle gefälligst ihre Ärsche da wegschaffen sollen und die Veranstaltung losgeht. Und es würde mich nicht wundern, wenn das Vince höchstpersönlich war, weil auf einmal brach da eine Panik aus von den Mitarbeitern bei den Superstars, allen, wo sie so, go away, the show's about to start, go, go, go. Und alle packten ihre Sachen und die Mitarbeiter von der WWE, die rannten kreuz und quer umher. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? War das eine Bombendrohung oder was? Die hatten wirklich Panik in den Augen. Und wir mussten ganz schnell alles irgendwie greifen und dann durch so einen Schleichweg dann hoch zur Tribüne, wo unsere normalen Plätze waren für die Show.
Ja, nicht schlecht. Wie hat dir dann die Hall of Fame an sich gefallen? Mal so ganz kurz.
Die hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ein paar Reden waren ein bisschen zu lang. Also Jim Cornette zum Beispiel, dem ich zwar gerne zuhöre, aber ich fand, das war ein bisschen zu lang. Er ist da, glaube ich, so, ja, gefühlt jeden Tag der 80er durchgegangen.
Ja.
Aber sonst fand ich, es war eigentlich eine ziemlich starke Hall of Fame. Es waren sehr schöne, emotionale Reden dabei. Es waren halt sehr lustige Reden auch dabei. Alle Leute, die dabei waren, haben es wirklich verdient. Ja, es war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, aber auch sehr lang, wenn
Ja.
man bedenkt, wann man aufgestanden ist, plus Jetlag und so. Also, ich fand zum Beispiel die Rede von Teddy Long sehr unterhaltsam, aber ich habe so kämpfen müssen, dass ich nicht einschlafe. Das war echt hart.
Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Was war deine Lieblingsrede oder deine neue Aufnahme in die Hall of Fame?
Puh. Schwer. Ich sag mal so, die Lieblingsrede muss eigentlich Kurt Angle sein, weil da ist die Halle einfach nur abgegangen.
Ja, das glaube ich, ja.
Wie man zusammen mit Kurt I'm Just a Sexy Kurt oder Jimmy Craig Korn singen und sowas, das war halt der Wahnsinn. Und er hat es halt auch sichtlich genossen. Ich glaube aber fast, meine Lieblingsaufnahme war DDP.
Okay.
Einfach ein cooler Typ, der es verdient hat, der auch mit seinem DDP-Yoga-Ding so vielen Leuten geholfen hat. Und ich glaube, der ist auch einfach ein sehr, sehr herzlicher Kerl, der das auch sehr emotional aufgenommen hat und der das auch wirklich als Ehre ansieht, in dieser Hall of Fame zu sein. Von daher hat es mich unglaublich gefreut, dass Diamond Dallas Page aufgenommen wurde.
Ja. Ulrich, wie war das bei dir, um dich auch mal hier so ein bisschen einzubinden? Was hat dir besonders gut gefallen an der Hall of Fame?
Ich muss zugeben, ich habe es dann doch nicht hingebracht, mir das wirklich durch anzuschauen. Aber also eigentlich mag ich bei solchen Veranstaltungen den Red Carpet am liebsten. Und den fand ich auch wieder gut. Und auch bei YouTube ein paar Schnipsel, die mir nicht so irgendwie, die ich hat mal Mrs. Vater auf dem Red Carpet, das war während der Live-Veranstaltung nicht zu sehen, glaube ich. Solche Sachen, also diese, die Wrestler außerhalb ihres, wie soll ich sagen, ihres normalen Habitats zu sehen, eben so, was hat, der hat jetzt einen Anzug an und der ist mal freundlich und dann sitzt da die Frau Kalisto mit ihrer Maske. Also das fand ich schon sehr cool. Ich habe dann nur tatsächlich, ich schäme mich ja fast, aber ich habe es nicht ganz angeschaut, ich habe nur dann die Zusammenfassungen mir ein bisschen durchgelesen. Klang sehr interessant, dann ein paar Punkte rausgescannt, aber eigentlich ist es nicht meins. Ich habe mir allerdings
Okay.
gedacht, also es wäre meins, aber eben die Länge. 3 Stunden ist einfach zu viel. Red Carpet, wie gesagt, schaue ich sehr gerne an. Der hätte ruhig ein bisschen länger sein dürfen. Einfach, weil ich sowas sehr gern habe und man sonst nie zu
Das
sehen kriegt.
haben sich ja dann die WWE-Offiziellen wohl auch gedacht.
ja. Und den Anfang habe ich noch ein bisschen genauer angeschaut, dann war es halt auch schon spät einfach. Ich habe mir gedacht, ich würde eigentlich sehr gerne Eric Bischoff wieder noch öfters sehen.
Ja. Ich hab's mir dann am Morgen danach angeschaut. Ich mache das ja generell eigentlich so, dass ich mir die Nacht nicht um die Ohren schlage, sondern meistens dann tags drauf
Ja,
mir das
plus
anschaue, ungespoilert.
ich muss ja noch 2 Nächte durchstehen. Also eine habe ich
Ja,
schon und
ja.
die zweite und 3 Nächte am Stück live ging halt nicht und dann im Nachhinein Hall of Fame, naja, Pech.
Ja, also wie gesagt, ich schaue mir auch WrestleMania nicht live
Ich
an, weil das ist
schon,
mir irgendwie
ich
zu. Das ist mir
schon.
zu, ich habe echt Angst, dass ich
Hardcore.
dazwischen einschlafe. Also das ist mir zu anstrengend und nee, das mache ich nicht. Aber ich fand zum Beispiel die Rede von Beth Phoenix, fand ich super geil. Ich fand es
Ja.
super emotional und ich finde, da hat man auch immer wieder gesehen, was dieser Unfall von Owen Hart für einen Einfluss auf WWE hat. Weil das war ja immer, du hast das Gefühl, immer wenn Owen Hart zur Sprache kam, war die halbe Halle am Heulen, inklusive der Leuten, die auf der Bühne standen. Ich fand das sehr emotional. Ich fand Beth Phoenix super sympathisch und auch dann das, am Ende, als dann noch Tony Schimmel Edge
Oh ja.
ansagt, irgendwie super lustig und das hat mir gut gefallen. Und ich fand es halt auch ein bisschen zu lang, ehrlich gesagt. Ich hatte auch so, ich kann verstehen, zum Beispiel bei Jim Cornette hatte ich das Problem, da habe ich irgendwie mehr von erwartet, so mehr Witz und mehr Shoot und so und da war es irgendwie ja doch sehr brav, ne?
Ja, ich habe vorher schon gesagt, wir hoffen alle, dass Jim Cornette ist, aber wahrscheinlich ist er einfach professionell, weil er auch noch den Midnight
Genau.
Express einführen will, die Hall of Fame. Aber ich gebe dir recht, die Beth Phoenix-Rede war großartig und bei dieser ganzen Owen-Sache, du hast auch wirklich überall gesehen, wie alle am Schlucken waren.
Ja, also mir
Inklusive
ging
auch
es
mir,
genauso.
also
Ja.
die Owen-Sache geht einem als Fan einfach immer noch sehr nah.
Ja. Weil es auch keinen Abschluss gefunden hat. Ich finde, das
Ja.
ist halt immer noch so eine offene Rechnung irgendwie. Und jedes Mal, wenn das halt eben zur Sprache kommt, mir ging es genauso. Ich hatte da auch echt fast mit den Tränen zu kämpfen, weil das einen als Fan so angeht und irgendwie so emotionalisiert, dass man da einfach schlucken muss. Also es ist echt, auch als Natalie das dann noch erzählt hat, irgendwie, dass Beth irgendwie von ihrem Onkel gesandt worden ist, das ist krasse Geschichte und ich fand das echt sehr, sehr schön, was sowohl Natalie als auch Beth da erzählt haben.
Ich glaube, hätte ich da gesessen und Owen wäre eingeführt worden in die Hall of Fame, ich hätte
Ja.
Rotz und Wasser geheult.
Ja. Das denke ich auch. Also ich glaube, dass wenn das kommt, ich glaube, dann hast du mal eben, ich weiß gar nicht, wie viel passen da in die Halle rein? 15.000? Das war doch die Halle, wo auch dann NXT Takeover
Genau,
stattgefunden
das
hat,
war das
oder?
Amway Center. Das ist die Halle von den Orlando Magic. Ich würde denken, so, ja, 20.000?
Ja. Ich glaube,
Kn
gestern haben, glaube ich,
knapp.
15.000, 14.000, meine ich, haben die gestern
15 haben sie
gesagt,
gesagt,
ja.
auch sein. Ich kann sowas schlecht schätzen.
Ist ja auch wurscht.
Was mir zu Hall of Fame halt auch noch einfällt, ist, das darf man ja kaum sagen, weil es so unsensibel wirkt, aber der Warrior-Preis, der fühlt sich einfach an, als ob es den nur gibt, weil es ihn halt vor ein paar Jahren leider erwischt hat, kurz danach. Weil ich finde, der fühlt dieser Eric LeGrand oder was, der hat das sicher auch, der hat Ehrungen sicher verdient. Ich frage mich halt nur, was das mit Wrestling zu tun hat, so unsensibel
Ja.
es auch klingt. Und letztes Jahr war doch die Susan Komen, oder?
Kann sein,
Mit
ja.
der
Das war diese Brust, ja, jetzt.
Brustkrebs-Überlebende. Es ist halt
Ja.
einfach, ich finde den, ich, mir fehlt eine Veranstaltung, die eh schon so unfassbar lang ist, in Anführungszeichen, dann auch noch mit sachfremden Sachen noch mehr zu strecken. Auch das könnte man auch separat machen und deswegen wird niemand Zacken aus der Krone fallen und es wäre immer noch ehrenvoll. Also ich finde ein bisschen komisch.
Ja, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich glaube, wie man ein Video für diesen Legacy Wing hat, so könnte man das eigentlich dann auch mit diesem Warrior Award machen, wenn man ihn denn unbedingt haben will. Das sind dann halt, keine Ahnung, allerhöchstens 5 Minuten, die draufgehen bei der Veranstaltung und nicht 20 bis 30.
Was mir übrigens auch noch aufgefallen, habe ich irgendwie das verpeilt oder stehe ich im Brett vor dem Kopf jetzt? Gab es nicht immer irgendeinen Promi Hall of Fame Neuaufnahme? Gab es doch auch immer, oder?
Gab es die letzten Jahre, ist dieses Jahr nicht. Das hat mir jetzt auch nicht unbedingt gefehlt, sagen wir es mal so.
Sie hat, ist Karl Malone schon drin? Sonst hätte der sehr gut dazu gepasst diesmal, weil ja das
Ey,
Match schließlich und endlich auch, das wurde ja explizit angesprochen.
das
Also.
stimmt, ja. Nee, der ist noch nicht drin, glaube ich. Aber ich habe mir, wie gesagt, auch die Hall of Fame auch angeschaut. Ich fand es eigentlich eine schöne Veranstaltung. Ich kann das verstehen mit dem Warrior Award. Und es gibt ja auch einige, die halt sagen, ich habe mir auch da so ein paar Forenbeiträge und Kommentare dazu durchgelesen. Und da hieß es halt so, ja, ursprünglich wollte der Warrior ja auch, dass man damit Leute, die hinter den Kulissen von Wrestling arbeiten und was getan haben, ehrt. Und jetzt ist es halt eben eine andere Schiene gegangen. So, ja, ich kann das verstehen, dass das auch ein bisschen kritisch gesehen wird, einfach weil es auch so, ich finde, es wirkt einfach ein bisschen gezwungen im Zusammenhang von der Wrestling Hall of Fame. So nach dem Motto, so, wir müssen jetzt noch was hier für Charity tun und das auch mal auf großer Bühne präsentieren. So, es hat ein bisschen komischen Beigeschmack einfach. Auf der einen Seite finde ich das gut, auf der anderen Seite halt nicht, ist ein bisschen schwierig. Chris, genau, was ich gerade eben noch gefragt habe, bevor hier unsere Verbindung getrennt worden ist, bist du diesmal nur mit Engländern unterwegs, wie ich letztes Jahr auch, oder hast du da auch wieder. Hast du da deutsche Kollegen noch mit dabei?
Ich bin nur mit Engländern unterwegs. Sehr, sehr lustige Typen, aber wie man gestern Abend gesehen hat, sie sind dem Alkohol nicht
Das kenne ich. Aber ihr habt nicht wieder Jenga draußen gespielt, oder?
Nein, 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 nein.
Was haben wir gemacht?
Wir waren in einer Bar an der Orange Avenue, direkt am Amway Center. Da ist halt alles voll mit Bars und Clubs. Das ist so die Partymeile von Orlando offenbar. Und wir
Okay.
waren im Cahoots, hieß die Bar, glaube ich, wo sie sich halt wirklich schon darauf vorbereitet haben, dass die ganzen Wrestling-Fans dann anrücken. Und sie haben halt die ganze Zeit irgendwelche Themes gespielt. Dann,
Ah,
das
okay.
war großartig. Sowieso schon überhaupt die Orange Avenue runtergehen mit Tausenden von Wrestling-Fans, die aus vollem Hals das Lied von Nakamura grölen. Oder einfach nur das Ten von Ty Dillinger rufen und sowas. Dann in dieser Bar setzte sich das dann fort. Die haben die ganzen Themes gespielt von den Leuten. Und dann rappten Leute auf einmal das Theme von AJ Styles mit. Oder grölten dann bei Sami Zayns Mucke. Roman Reigns, das wurde kurz angespielt. Da fing die ganze Bar an zu buhen und der DJ hat sofort weitergeskippt.
Der arme Roman wurde ja sogar bei der Hall of Fame ausgebuht schon wieder.
Ja, mit Recht.
Aber ich hatte das Gefühl halt damals auch, also letztes Jahr, also die Stadt, also die ganze Stadt ist dann eigentlich so im WrestleMania-Fieber. Und ich finde, diese Energie, die da freigesetzt wird, ist unfassbar, oder?
Das war unglaublich gut einfach. Also der erste Tag war ich halt in dieser Medienblase drin. Mit Interviews, Performance Center, roter Teppich und sowas. Und gestern ging es dann halt wirklich zu den richtigen Fans. Wir waren vorher noch bei Access. Die Leute rasten aus, die stellen sich stundenlang an, um ein Foto mit Daniel Bryan machen zu können. Oder mal in die Elimination Chamber reinzukommen für ein Foto. Es ist eine unfassbare Freude einfach bei der Sache. Da sind Tausende von Menschen, die in diese Stadt kommen aus aller Welt, um diesen Sport zu feiern. Und das sowas von friedlich und freundlich miteinander. Also sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt, auch als wir diese Orange Avenue runtergingen und alle lagen sich irgendwie in den Armen und klatschten einander ab und sangen da die verschiedensten Themes. Da dachte ich mir so, okay, das ist jetzt überhaupt kein Vergleich dazu, wenn du irgendwie zum Fußball unterwegs bist. Du bist strikt in einer Fangruppe, darfst da nicht austreten, weil sonst stößt du hinterher auf die andere und wirst angepöbelt oder sowas. Da ist einfach so eine Freude und wie du schon sagtest, so eine Energie einfach in den Leuten. Das ist ein unbeschreibliches, unfassbar grandioses Erlebnis. Und das ist halt auch so ein Grund, weshalb ich jedem Wrestling-Fan empfehle, einmal im Leben zumindest diese Reise zu WrestleMania zu machen. Allein das ist es wert. Selbst wenn die Show scheiße sein sollte, die Atmosphäre ist überragend.
Ich bin mal gespannt, wie es dir geht, wenn du wieder zurückgeflogen bist. Mir geht's dann, ich habe einen Moment aus dem letzten Jahr, da erinnere ich mich heute noch dran. Und zwar, da stand ich glaube, in Frankfurt am Bahnhof und war sozusagen auf dem letzten Schritt wieder zurück in die Realität, fernab von WrestleMania, und habe dann auf meinen Kopfhörern das Sami Zayn-Lied gehört. Und ich habe auf einmal Gänsehaut bekommen bis zu den Haarspitzen. Und ich habe einfach so eine Energie und auch wieder so eine Leidenschaft fürs Wrestling allein aus diesem Wochenende mitgenommen. Ja. Das war unfassbar.
Das merke ich jetzt schon, wie diese Leidenschaft einfach so in einem aufsteigt. Ich bin so aufgepumpt einfach mit Vorfreude momentan. Das ging gestern halt los, so nach, hey, ich habe mit ihnen gesprochen, ich habe sie trainieren sehen, jetzt will ich die Wrestling-Show sehen und dann Takeover mitgenommen. Und das hat das jetzt nochmal gestellt, so jetzt kommt WrestleMania und das ist der größte Event von allen. Egal ob es gut oder ob es scheiße wird, Raw wird so aufgeladen sein von der Stimmung her, das weißt du jetzt schon, da kannst du dich drauf freuen, dann kommst du einfach aus dieser WrestleMania-Bubble dann irgendwann wieder raus und ich glaube, es versteckt wirklich einfach noch die Liebe zu diesem sehr ungewöhnlichen und speziellen Sport, wenn man dabei war.
Ja. Ich glaube, das ist eigentlich auch fast schon ein gutes Stichwort zu NXT TakeOver, dann, dass wir auch mal hier den Bogen darüber schlagen, weil ich glaube, du hast ja gleich auch noch ein bisschen Termine.
Nicht ganz, ganz kurz reingerätschen. Ich finde, es ist auch interessant, so das zu hören. Ich glaube es auch sofort gerne, aber wenn man dabei ist, ist halt einfach alles gleich viel besser.
Du kannst es nicht beschreiben. Nein. Du kannst es echt nicht beschreiben, wenn du nicht da gewesen
weil
bist.
Ich weiß ja, genauso. Eben, ich weiß ja, wie das letztes Jahr war. Dann ist dann irgendwann so 5 Uhr nachts dann schon vorbei und dann kommt noch das letzte elende Match und man ist einfach nur froh, wenn es vorbei ist, auf der Glotze. Wenn man dort war, ist es sicher ganz was anderes und ich befürchte, dass es dieses Jahr wieder sich, es könnte ja sein, dass sich's doppelt. Das Gefühl
es ist genau
wieder.
Das. Aber ja, es ist genau das, was du halt eben sagst. Es ist was komplett anderes, wenn du da bist, weil du hast einfach diese, du bist innerhalb wirklich einer riesengroßen Gruppe, wo du wirklich das Gefühl hast, wir sind alle hier und wir sind alle aus einem Grund hier. Und du gehörst einfach zu dieser Masse, die, was Chris gerade gesagt hat, du liebst einfach gemeinsam mit den allen anderen, liebst du das Wrestling. Und das macht das halt eben aus. Und diese Momente hast du eben im normalen Leben gar nicht. Ich meine, wann passiert das? Vielleicht bei Konzerten noch, vielleicht manchmal bei Festivals. Aber auch da ist es eine ganz andere Stimmung als beim Wrestling-Event.
Also
ich kann das,
so ein
Zusammenhalt. Das kann man gar nicht beschreiben.
Ja, so einen Zusammenhalt habe ich noch nie auf irgendeiner anderen Veranstaltung gespürt, wie gestern. Das ist einfach ganz, ganz groß. Und ich gebe dir da recht, Ulrich, weil wahrscheinlich sieht man das alles ein bisschen mehr durch die rosa-rote Brille, als wenn man es einfach objektiver am TV verfolgt. Man wird so ein bisschen markiger wieder, wenn man dabei ist, weil man lässt sich einfach so ein bisschen fallen.
Ja. Das glaube ich sofort. Ich glaube auch, der Zusammenhalt hilft natürlich auch, wie wir ja alle wissen, ich habe ja auch lustige Kollegen, die es unglaublich immer originell finden, mir den Witz um die Ohren zu schlagen, ob ich denn schon wüsste, dass das nicht alles nicht echt ist.
Oh.
Ich mein, ja, also so Geschichten, das kennt man kennt's und alle, die da gerne hingehen, die kennen es, glaube ich, doppelt und dreifach. Deswegen ist irgendwo, alleine das verbindet einen schon. Beim Fußball käme niemand auf die Idee, einen so blöd anzunölen. Du warst beim Fußball und ach ja. Na gut, wir kennen es ja alle. Also
ich finde, darum geht es gar nicht. Ich finde, du musst Wrestling live erlebt haben, um wirklich die Faszination dafür zu verstehen. Und dafür musst du auch in gewisser Weise einfach ein bisschen open-minded sein. Einfach, du musst da sagen, okay, ich lasse mich mal drauf ein. Ich habe so viele Freunde mittlerweile zum Wrestling mitgenommen und die meisten haben halt gesagt so, hey, ich kann vielleicht mit dem Kram in der Halle nichts anfangen, aber ich mag das, wie die Stimmung hier in der Halle ist. Ich mag das, dass du einfach irgendwo hinkommst und alle zusammen einfach feiern wollen und Spaß haben wollen und frei von jeglicher Aggressivität, Wut oder Konkurrenzgehabe oder sonst irgendwas. Und alle gehen einfach nur irgendwo hin und lieben das, was sie da gerade teil sind.
Ich kann da nur sagen, ich wünschte, ich hätte die gleiche Erfahrung in der Hinsicht gemacht wie du, weil ich habe mehr so die typische, ach, jetzt fühlen wir in unseren Vorurteilen noch mehr bestätigt, Masse so erlebt. Das ist halt ein bisschen schade drum, aber gut, dafür gibt es ja dann Leute, mit denen man einen Podcast reden kann, wenigstens.
Genau das, ja. Nee, aber ich habe das ist halt meine Erfahrung. Also deswegen ist inzwischen unsere Gruppe, der wir halt immer zum Wrestling gehen, ist inzwischen auch stattlich angewachsen, glaube ich, von 2 inzwischen auf 8 oder sowas im Maximum oder 10, was immer bei mir dafür sorgt, dass ich irgendwie so viel Geld vorstrecken muss oder manchmal. Naja, Chris, wie war NXT TakeOver? Erklär uns mal, wie du da in die Halle gekommen bist, wie war die Stimmung da und wie ist das gewesen?
Die Stimmung war super. Wir kamen allerdings ein paar Minütchen zu spät. Wir hatten also die Rede von Triple H vorher verpasst.
Nichts verpasst, kann man kurz sagen. Aber.
Ich bin auch, wir waren letztes Jahr auch super knapp dran, also deswegen sage ich ihr auch.
Ja, wir waren erst, also wir wollten vorher was essen und waren halt bei einem Restaurant, was dann geschlossen hatte. Dann mussten wir erstmal irgendwas finden und wir waren Na, wir hatten das Glück, wir waren in der Straße, wo nur Bars waren, wo du nichts zu futtern gekriegt hast. Da mussten wir erst weiter und was anderes suchen. Aber ist auch wurscht. Auf jeden Fall, das hatten wir verpasst. Dann halt an unseren Plätzen. Wir saßen seitlich von der Entrance-Rampe. Das heißt, wir waren relativ nah am Ring, hatten nur halt das Pech, dass manchmal ein Kamerakran hochfuhr und uns ein bisschen die
Ah,
Sicht
okay.
versperrte. Aber das war alles okay. Vor allem, weil die Atmosphäre noch viel mehr wert war, einfach. Ja, die Halle hat teilweise wirklich gekocht. Also gerade bei dem Tag Team Match, das hat alle so mitgenommen und so ausgepumpt. Ich glaube, deshalb war es bei Asuka gegen Ember Moon auch ein bisschen stiller, als es sonst gewesen wäre, weil alle erstmal dieses wirklich grandiose Match verarbeiten mussten.
Ja,
Und
das
ja,
glaube ich auch.
also der Abend war wirklich toll. Der hat von Anfang bis Ende Spaß gemacht. Mich wundert, dass mein Gesicht nicht wehtut, so dumm, wie ich gestern Abend die ganze Zeit vor mich hingegrinst haben muss.
Ja, es ist schon, also bei NXT ist halt auch ein geiler Anfang, also ein geiler Wrestling-Start so in diese WrestleMania-Geschichte rein, weißt du? Das schaust du dir halt an und das ist ja wirklich nochmal, es ist halt ein erdigeres Produkt als WrestleMania. WrestleMania ist ja, groß produziert und aufwendig und NXT ist ja dann doch relativ Indie-mäßig, sage ich jetzt mal. Und wenn du da in der Halle bist, du merkst auch, dass da andere, so ein bisschen andere Fans sind und dass die Stimmung halt ein bisschen markiger noch ist. Dann lass uns doch gleich mal so ein bisschen durch die Matches springen hier. Den Anfang machte das 8-Person-Tag-Team-Match zwischen Sanity, also Alexander Wolf, Eric Young, Killian Dane, Nikki Cross, gegen Roderick Strong, Ty Dillinger, Ruby Riott und dann überraschenderweise Cassius Ohno, der für den ja, attackierten, wie heißt der, No Way Jose eingesprungen ist. Das, mich hat es mega gefreut, dass Cassius Ohno dabei war. Zum einen, weil er ein neues Outfit hat und nicht mehr aussieht wie so eine, ja, ne, wie hat einer irgendwo geschrieben, wie ein übergewichtiger Harlem Globetrotter, sondern jetzt, ja, so ein bisschen Schlabberlook hat. Das finde ich vollkommen okay. Und ich fand es halt geil, Alexander Wolf, also Axel Tischer und Chris Hero gemeinsam im Ring zu sehen. WXW-Urgesteine. Vielleicht frage ich mal Ulrich, wie fandest du das 8-Person-Tag-Team-Match? Wie hat es dir gefallen als Opener?
Ich fand es sehr unterhaltsam. Es war kurzweilig. Es hat, ich finde, es hat ein bisschen wenig Entfaltungsmöglichkeiten für individuelle Leute gehabt. Es ist eben just da, tausche ich also einen Noé José aus gegen Cassius Ohno, den Leute wie mich, die nicht schon seit zig Jahren Indie-Wrestling gesehen haben, nur sehr begrenzt bis überhaupt nicht kennen. Außer, dass der Name komisch ist. Und der hat, ich habe bis heute noch nichts, also ich habe gut, die wöchentlichen Shows jetzt ein bisschen geschwänzt, aber hier anhand dieses Matches kann ich noch nicht so ganz rauslesen, was an dem so besonders ist. No Way Jose, der ist halt durch Tanzen, Hüpfen und so. Und die Ruby Riott, die ist mir halt auch noch immer völlig fremd, außer dass sie sieht ganz anders aus wie so ziemlich alle anderen, logisch. Und die kann wohl auch was ich so ein bisschen gelesen habe. Bloß gesehen hat man es diesmal nicht, weil in dem Match der Raum nicht da war. Was ich gedacht habe, ist, meine Herren, der Killian Dane, das ist ein Viech. Das
Aber sowas von.
ist ein noch hardigerer Rusev quasi, so ungefähr. Ich habe ja inzwischen auch gelesen, der ist jetzt im Battle Royale heute Abend dabei.
Genau,
Mal
ja.
gucken, ob das jetzt ein Hinweis ist oder nicht. Wahrscheinlich eher so nur Füller, denke ich diesmal. Aber ich fand, ja, Roderick Strong ist für mich ein bisschen ohne Persönlichkeit, weil ich ihn halt auch nur so ein bisschen gesehen habe, aber der macht zumindest, der agiert im Ring cool. Ich fand das Ganze ein bisschen zu, was heißt, zu knapp ist der falsche Ausdruck. Es war halt schön flott und schön chaotisch. Es hat gut gepasst. Ich finde auch nett, dass die Sieger verkehrt waren. Aber es war ein bisschen wenig, es waren halt eigentlich doch gefühlt ein paar viele Leute für die Zeit. Was ich allerdings sehr gut fand, ist auch, dass im Kommentar nochmal explizit darauf hingewiesen worden ist, dass in einem Mixed Tag Team Match dann die andere Frau auch raus muss, wenn die eine raus taggt oder rein taggt, je nachdem. Dass das vernünftig gesagt wurde, finde ich gut. Und auch hier gleich reinschmeißen kurz das Kommentarteam. Nigel McGuinness habe ich das erste Mal länger am Stück so wahrgenommen. Ich finde, der macht seine Sache sehr gut, ist aber ganz anders wie das,
Ja,
was ich so
klar.
gewohnt bin. Und der Percy Whatever, der ist so unauffällig. Er ist ein Byron Saxon, der nicht auffällt, quasi.
Oder ein David Otunga, ja.
Also
Oh
er fällt nicht so
Gott.
aggressiv. Er ist kein
So
Punching
schlimm ist
Bag.
er nicht.
Nee, ich sage ja, er fällt nicht negativ auf. Der sagt halt irgendwas und du hast es 2 Sekunden gehört und dann wieder vergessen und die anderen machen ihn nicht runter, für was für ein Depper ist, so wie eben beim Dings Byron. Aber nee, also das fand ich Also, aber Nigel McGuinness finde ich vor allem interessant, dass er nur ganz, ganz dezent irgendwelche Sympathien anklingen lässt für die nicht ganz so für die Heels auf gut Deutsch. Also
Ja.
da war Dings mein persönlicher Kommentator Gott Graves schon ein bisschen deutlicher.
Ja, aber Nigel ist halt auch kein Heel-Kommentator. Der ist ja dann eher so der
Nee,
Analytiker, der ist für den, der besser im Ring
aber
ist,
ein
ungefähr.
bisschen in seiner sachlichen Art hat er dann auch doch hin und wieder mal gesagt, ja, der Heel macht es da eigentlich schon richtig. Also,
Ja,
nein,
genau.
also das Match, ich fand es echt gut, war ein schöner Opener.
Ja, Chris, wie hast du es in der Halle wahrgenommen? Wie war der Kampf?
Ich habe das eigentlich auch so wahrgenommen. Das war der offensichtliche Opener,
Ja.
weil klar war, dass es ein kurzweiliges Match wird. Eben, jeder hat so seine Spots bekommen und hier fällt gerade wieder die Feuerwehr.
Ich wollte gerade sagen, merk, du bist in den USA, weil irgendwo ist immer eine Sirene in den
Ja,
USA.
vor allem hört sich die Feuerwehr hier an, als würde jemand einer Katze auf den Schwanz treten. Nee, ich kann das eigentlich fast so unterschreiben, was Ulrich gesagt hat. Gut, also ich kann mit Chris Hero was anfangen, aber bei Roderick Strong hatten wir, glaube ich, sogar schon mal drüber geredet, dass er halt auch nicht jetzt so die schillerndste Persönlichkeit ist, sondern einfach nur im Ring überzeugt. Ja, das war ein schönes Match. Jeder hat so seinen Spot bekommen, hat Spaß gemacht. Die Gruppe hat gewonnen, die den Sieg nötiger braucht,
Auf jeden Fall, ja.
weil die halt in NXT auch eben als Gruppe noch funktionieren müssen und eine Säule von NXT sein werden jetzt im kommenden Jahr. Und ja, dass Cassius Ohno rauskam, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und ich habe überhaupt nicht irgendwie dran gedacht. Ich war so ein bisschen müde auch wieder noch vom Jetlag und so. Dann, ja, No Way Jose kommt nicht. Und auf einmal spielt er die Musik von Cassius Ohno. Und dann, hä, was? Moment, was? Hero? Wie geil. Und während ich das dachte, war ich auch schon vom Sitz gesprungen und war am Klatschen. War ein schönes, unterhaltsames Match. Wird jetzt niemand mehr in groß reden drüber in den nächsten Wochen. Dafür war es halt zu belanglos fast schon eher. Aber es hat Spaß gemacht, es hat die Crowd angeheizt und ja, es hat eigentlich genau seinen Zweck erfüllt.
Ich finde.
Genau, die Frage ist jetzt,
steigt Ty Dillinger jetzt schon diese Woche ins Main Roster auf? Was glaubt ihr, Ulrich? Glaubst du den, sehen wir jetzt bei SmackDown? Ich sehe ihn ja eher bei SmackDown als bei
Ich
Raw, muss
habe
ich leider sagen.
die Interpretation, dass nachdem er ja so klar gepinnt wurde und nicht mit irgendeiner Trickserei, dass das quasi der Abschied war, habe ich hier und da gelesen als These. Ich kann es mir vorstellen. Wobei, ich tue mir sehr schwer, wen man wo einsortieren. Eigentlich müssten alle gefühlt zu SmackDown, weil da einfach viel interessanter. Aber außer man ist ein Tag-Team, dann hat man die Arschkarte gezogen, egal wie interessant man ist. Also ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe zu Cassius Ohno, muss ich mir übrigens auch immer denken, ob der sich nicht inzwischen manchmal ärgert, dass er die letzten Jahre irgendwas falsch gemacht hat, weil ihm das KO jetzt Kevin Owens einfach abgenommen hat. Also mit
Ah, oh, das
KO
glaube
kann
ich
er
freilich
sich nicht
nicht.
mehr vermarkten. Und ich denke, es gibt was für einen anderen Grund hat man für so einen Namen. Also die Abkürzung zu nehmen, die cool ist.
Er hat sich die ja offensichtlich ja selber damals ausgesucht. Jetzt ist halt KO Kevin Owens da.
Eben. Pech für
Ich
ihn, ne?
glaube ohnehin, ich glaube ohnehin, dass Cassius Ohno nicht unbedingt damit verpflichtet worden ist, dass er irgendwann den großen Main-Roster-Run kriegt. Ich glaube, dass Cassius Ohno jetzt die jungen Leute unterstützen soll und da Aufbauarbeit leistet und in 2, 3 Jahren allerspätestens hauptsächlich als Trainer
Ja,
aktiv sein wird.
da fängt er ja
Das
jetzt
ist
schon
so.
mit an, dann.
Eben.
Das kann
Äh,
gut
der, der
sein.
kann das einfach und der ist da erfahren und der kann alle Stile gehen und ich glaube, das wird seine vorrangige Rolle sein. Nee, ich glaube auch, ich fand den Kampf auch echt unterhaltsam. Genau das, was es eigentlich braucht am Anfang. Ist jetzt, wie Chris, glaube ich, gerade schon gesagt hat, ist nichts, was man sich jetzt irgendwie Jahre erinnert, aber für das, was es war, war es gut und hat Spaß gemacht. Und Einzige, was mir so ein bisschen abgeblieben ist, war so ein bisschen die Präsentation der Damen. Ich finde, die sind so ziemlich untergegangen, außer dass sie sich ständig irgendwie gegenseitig getackelt haben und durch die Gegend gerollt sind und dass es einen guten Dropkick von Ruby Riott gab. Da habe ich gehofft, dass man die beiden ein bisschen mehr noch einbindet. Und dieses ständige, ich springe jetzt einem Gegner auf den Rücken und kratze seine Augen, fand ich auch irgendwie ein bisschen albern. Ja, vielleicht kommt ja da einfach ein bisschen mehr, weil ich finde, die NXT-Damendivision, da muss einfach mehr passieren. Ich glaube,
Richtig.
dass die.
Da wird auch
Ja.
noch was kommen,
Da, ganz
glaub ich
kurz,
schon.
Damendivision, die Pre-Show, hat die also mir jemand wahrgenommen? Wahrscheinlich nicht.
Nein.
Da waren Peyton Royce und ihre Best Buddy, Billy Kay, die haben dann mal kurz irgendwie theoretisch befragen zum Match und dann, die haben halt einfach so in 5 Minuten sich um sich selbst gekreiselt und die Leute voll gequasselt und wie, was für einen hässlichen Anzug der die anhat. Hey, wow. Ich meine, ich glaube, die sollen ja die ultranervigen Mean Girls, das haben sie super rübergebracht. Gott, waren die auch so penetrant und ätzend und auch der Dialekt, der irgendwie so verstärkt wird, so und dieser australische Down Under-Gedings. Also, wobei ich matchmäßig von denen noch nicht so wahnsinnig fasziniert war bis dato, aber
gut. Das Problem ist halt, dass die im Ring relativ schwach sind. Die brauchen einfach noch ein bisschen. Ich finde, dass sie ihren Charakter halt gut verkörpern, aber ebenso im Ring passt das noch nicht so 100%, also gerade nicht, um ganz oben mitzumischen. Also da ist halt eine Asuka oder auch eine Ember Moon, da kommen wir ja gleich zu, sind da einfach noch meilenweit voraus, bis zum Mond und zurück sozusagen.
Oh.
Da fehlt einfach noch einiges und deswegen ist es auch gut, wenn sie jemanden wie Cassius Ohno da haben, weil der weiß, wie man denen was beibringt.
Darf ich ganz kurz was einhaken?
Hack ein.
Wo ihr vorhin kurz über Kevin Owens gesprochen habt mit dem KO. Vielleicht sollte die WWE auch mal, gerade wo sie ja immer so auf Merchandise achten, wer wie viel verkauft, über den Main Event oder zumindest über die Teilnehmer des Universal Title Matches nachdenken, denn ich war ja auch gestern in diesem Superstore und Kevin Owens Merchandise komplett ausverkauft, bis auf ein einziges T-Shirt in 3XL. Chris Jericho Merchandise gab es nur noch ein T-Shirt in S.
Das ist ja beides schlecht für dich.
Komplett. Ja, beides schlecht. ich hatte nachgefragt, sie haben wohl noch eine kleine Marge bei WrestleMania selbst im Stadion, aber sonst ist wirklich alles weggegangen. Oh. Und mit Goldberg und Lesnar-Shirts, auch mit Reigns-Shirts, wurde so totgeschmissen da. Die hast du noch in sämtlichen Farben und Formen gekriegt.
Hast du dir jetzt ein Lesnar, ein Goldberg und ein Reigns-Shirt gekauft?
Nein, aber ich werde dich verprügeln, wenn wir uns das nächste Mal sehen für diese freche Frage.
Hast du denn irgendwas gekauft? Fragen wir so.
Ich habe mir tatsächlich 4 T-Shirts gekauft. Und ich schätze mal, es wird heute noch irgendwas dazukommen.
Was denn für T-Shirts?
Ich habe Sami Zayn, Finn Balor, AJ Styles und WrestleMania.
Ja, macht Sinn. Ich habe mir letztes Jahr so einen WrestleMania-Hoodie gekauft, der ist auch sehr cool gewesen.
Ich wollte auch einen Hoodie, aber ich fand die nicht so schön, die sie dieses Jahr da hatten. Ich habe deinen ja gesehen, den fand ich ziemlich cool, aber dieses Jahr, die haben mir nicht so gefallen.
Ich hätte ja,
der Feine hat auch noch Ansprüche hier.
Ja, ich hätte ja gerne immer noch ein James Ellsworth-T-Shirt unter Umständen. Bin ich immer noch am Schwanken. Ich fände es irgendwie cool, aber auch so absurd cool und nicht unbedingt, ich möchte Geld dafür ausgeben, cool, aber es hat was.
Ach so. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja Chris jetzt noch beauftragen, dass es hier ein James Ellsworth ist. Da gibt es garantiert auch noch Shirts.
Wenn ich das mitbringen soll, sagt mir Bescheid. was ich sehr lustig fand, selbst auf dem Undertaker-T-Shirt zu dieser WrestleMania wird Roman Reigns nicht begraben, sondern steht noch als der Top-Guy da. Es ist, das Motiv ist halt sein Grabstein, aber was kommt natürlich aus der Erde raus? Seine Superfaust. Denn er kann einfach nicht liegen bleiben.
Der will nicht in Frieden ruhen, um es so zu sagen.
Ganz genau. Und das ist das Undertaker-Shirt. Warum muss da diese Faust von diesem Spacken noch rauskommen? Gott!
Apropos nicht in Frieden ruhen. Ich schlag mal wieder den Bogen zu NXT und zum Debüt von Aleister Black alias Tommy End. Der hat ja auch ein ganz eigenes Intro gehabt. Ich habe es mal interpretiert als Nosferatu, wo er da ja quasi auch vom Altar, sollte das glaube ich gewesen sein, aufgestanden ist und senkrecht sofort dann stand. Wie wurde Tommy End Aleister Black aufgenommen? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man bei ihm nicht genau wusste, wie man auf ihn reagieren soll. Es war zwar Jubel, aber auch irgendwie so ein bisschen Verhalten.
Das Gefühl hatte ich auch. Tommy scheint hier nicht ganz so bekannt zu sein, wie man vielleicht dachte. Ich meine, sie wurden ein paar Mal schon überrascht, dass die Mainstream-Crowd Indie-Stars so gut direkt angenommen hat, dass sie vielleicht dachten, dass er ein bisschen bekannter ist. Keine Ahnung. Aber ich hatte auch das Gefühl, die Leute waren noch ein bisschen skeptisch und abwarten. Wer ist das? Was kann der so? Und dafür hat er auch ein bisschen zu wenig Offensive gehabt, meiner Meinung nach, in dem Match. Er hätte da ein bisschen mehr zeigen müssen, um mehr over zu kommen. Sowieso, also ich fand den Entrance sehr geil. Ich fand vor allem sein Theme sehr, sehr gut und sehr passend.
Absolut, ja.
Das Match war okay. Ich fand es ein bisschen enttäuschend. Ich hatte mehr erwartet, weil ich auch Andrade Almas für einen sehr, sehr guten Wrestler halte. Und das Ende kam sehr, sehr plötzlich, fand ich. Da hat mir so ein kleines bisschen Aufbau noch gefehlt. Gerade weil die ganze Halle abgelenkt war. Es gab einen so einen Block am Oberrang, der die ganze Zeit irgendwelche Scheiße gechantet hat. Und in der Schlussphase hat sich quasi die komplette Halle diesen Idioten zugewandt und Shut the fuck abgerufen. Und währenddessen ging das Matchende so ein bisschen unter.
Ja gut, letztes Jahr bei Raw haben sie einen Beachball angefeuert. Man weiß es nicht. Ulrich, wie fandst du Tommy Ends Debüt? Du kannst ihn ja wahrscheinlich vorher nicht,
Nö,
oder?
ich habe den Namen natürlich verschiedentlich mitbekommen. Sie haben ihn ja auch effizient, also Nigel hat mehrfach erwähnt, wer er ist, wer er war, dass er eben Tommy End ist. Also auch das wurde begraben quasi, es wurde gesagt. Nigel hat dann allerdings öfter gesagt, ja, den kenne ich ja schon lange, aber er ist jetzt komplett anders irgendwie mit seinen ganzen Tattoos und sonst wie und so.
Er hat gesagt, ich kenne ihn seit
Ja.
2005, und wenn man Tommy End 2005 gesehen hat, ist es ein komplett anderer
Ja.
Mensch. Das ist wirklich
Also
so.
ich habe aber, sie haben. Dieses Match hatte ja keinen Aufbau. Es gibt nichts. Das ist einfach, hier kommt ein neuer Typ, der heißt so, der ist irgendwie ein bisschen mystisch. Ich weiß nicht einmal, ist er jetzt ein Face oder ein Heel? Also durch die Matchpaarung ist er wohl potenziell eher Neutral Good, so ungefähr. Also so ein bisschen mehr faceig. Aber ich kenne den kein bisschen und er schaut interessant aus. Ich fand das Match, ich fand es, mir hat es gut Spaß gemacht. Ich mag auch Andrade Almas auch sehr gern, seit er jetzt Heel sein darf. Wirkt auch effizienter. Diese Paarung ist einfach ein bisschen komisch, weil man spannt hier zwei Leute zusammen, die eigentlich beide nicht sinnvoll verlieren sollten. Also ich meine, dass der Aleister Black dann gewinnt, war eigentlich klar, muss er ja fast. Das Almas hat aber ebenso offensichtlich ja nicht schwach verloren, sondern er war stark, was dann wiederum den Black natürlich ein bisschen schwächt. Also ich fand es ein bisschen. Einfach weil auch kein Build-up da ist. Ist nicht einmal irgendein Argument. Wieso haben die eigentlich gegeneinander gekämpft? Habe ich irgendwas
Einfach
verpasst?
so, weil der Herr Black jetzt gerade da
Ja,
ist,
ich meine,
deswegen.
gibt es nicht einmal irgendeine doofe Quasi-Begründung? Dein Gesicht gefällt mir nicht, wäre ja schon eine bessere Begründung, überhaupt keine. Also
Ja.
es kam einfach ein bisschen aus dem Nichts. Ich fand das Match gut und unterhaltsam. Mir kam es länger vor, als es war, was jetzt aber in dem Fall tatsächlich eher positiv gemeint war. Mir hat es gut gefallen. Also, aber
Ja.
ich habe halt trotzdem jetzt keinen weiteren Einblick, was ist diese Figur, Aleister Black, was soll das sein? Ich habe keinen Schimmer. Also, es hat sich
Ja,
nicht geändert dadurch.
ich habe halt immer das Gefühl, dass man Andrade Almas immer dann irgendwie in den Ring holt, wenn man jemand Neues debütieren lassen muss und der einigermaßen gut aussehen soll. Und das hat auch hier wieder ganz gut funktioniert. Ich finde aber auch, dass Aleister Black, dass die beiden Stile nicht 100% zusammengepasst haben. Ich fand, da waren ein paar Sequenzen dabei, da hat man irgendwie gemerkt, dass, weiß nicht, ob es Nervosität war oder Tommy End, habe ich das Gefühl gehabt, den haben sie auch gesagt, mach nicht so schnell, lass dir Zeit. Und irgendwie, das ist nur eine Vermutung, dass man das gesagt hat. Aber ich fand das, ich kenne Tommy End normalerweise noch ein Stück schneller irgendwie und noch ein Stück geschmeidiger. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass man ihm gesagt hat: So, hör mal, übertreib's nicht, hetz dich nicht, lass dir Zeit, nimm dir auch mal einen Moment und sowas. Und das hat manche Sachen für mich ein bisschen schwierig gemacht. Da waren auch ein paar Aktionsfolgen dabei, die zwar noch okay waren, aber wo ich das Gefühl habe, dass die beiden nicht komplett so
Richtig,
synchron waren. Vor
genau.
allen Dingen bei dieser, weil es gab so eine Kicksequenz, wo die beiden sich da beide dann irgendwie erwischen sollen. Das habe ich schon deutlich besser gesehen bei Aleister Black Matches. Insofern, ich fand, das war ein solides Debüt, aber es war jetzt kein Debüt, wo ich sage, hu, jetzt hat es aber Tommy End komplett ins NXT-Universum geschafft. Das muss einfach noch bewiesen werden, wie er
Ja,
jetzt angelockt wird.
es war nicht wie bei einem Root oder einem Nakamura
Ja.
oder so, dass du sofort wusstest, da ist jetzt ein
Genau.
neuer Star angekommen.
Ja.
Er muss sich
Genau.
weiterhin sehr beweisen in den Wochenshows, dass die Leute ihn auch annehmen, eben als den großen Wrestler, so wie die WWE ihn ja scheinbar präsentieren wollte. Und auch davon ausging, dass sie nicht großen Build-up brauchen, wenn sie einfach nur sagen, hey, Tommy End ist jetzt da, das funktioniert.
Ja, wobei
Ja.
so ein stummer, quasi stummer, mysteriöser Charakter, der kann auch meiner Meinung nach nicht so ohne weiteres so klicken, sofort wie ein Nakamura, der raushüpft und dann er ist quasi. Weil ich hier auch nochmal gerade nachlese, der Moonsault, der sah auch ein bisschen irgendwie ein bisschen aus, als ob er nicht ganz gepasst hätte. Stimmt, in dem Moment, es war kein richtiger Botch quasi, aber es waren ein paar Glitches, sage ich jetzt mal, wo es einfach unsauber gewirkt, wobei mir in diesem ganzen NXT auch durchgeht, die Kameraarbeit manchmal ziemlich versagt hat, meiner Meinung nach, wo dann erst in der Wiederholung klar war, was überhaupt passiert ist. Das war dann im Tag-Match ziemlich grob an einigen Stellen, aber auch so.
Das stimmt, ja.
Aber nee, also der ist, das Match war
Der
gut,
braucht noch, sagen wir es
ja,
mal so.
aber es ist einfach nur so, es fühlt sich sehr an wie ein Anfang und ich freue mich wenigstens, dass der Almas nicht sehr drunter gelitten haben wird, dass er es wieder verloren hat, finde ich. Weil
Genau.
ich finde den einfach, der hat was für mich. Ich finde den gut, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, wieso eigentlich.
Ja, nee, ich finde auch, also seitdem er da zum Bösewicht geworden ist, finde ich ihn auch deutlich besser, weil ich habe nie verstanden, warum man den als guten Jungen präsentieren wollte. Der hat einfach eine Heel-Ausstrahlung und das passt. Wie gesagt, bei Aleister Black müssen wir abwarten, wohin da die Reise geht, aber ich glaube, der wird seinen Weg finden. Ich meine, manche finden sich schneller in so einem neuen Terrain zurecht, manche ein bisschen weniger schnell. Ich fand diesen Kampf jetzt an sich solide, aber Tommy End, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, Aleister Black, kann sehr, 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 sehr viel mehr. Das sage ich jetzt mal so, gerade an die Leute da draußen, die ihn vielleicht noch nicht aus seiner Indie-Zeit kennen. Der kann sehr viel mehr und ich bin mir sicher, da wird auch noch mehr kommen. Und insofern, ja,
Wobei ich mir eigentlich gerade
vorbei.
denke, wenn man den Mann schon sagt, das ist eigentlich Tommy End, warum benennt man eigentlich um?
Keine Ahnung.
Wenn man davon ausgeht, wie Christian meint, dass die WWE vielleicht meint, den kennen mehr Leute, wie ihn tatsächlich wohl kennen würden, wieso lässt man den Namen dann nicht gleich bleiben? Weil sie verheimlichen es ja auch nicht. Wenn man,
Ja, vielleicht Trademark-Gedönse,
ja,
keine
also
Ahnung.
fragt sich halt, wer dann das Trademark drauf sitzen hat. Aber in letzter Zeit haben es ja oft genug Leute mit ihrem normalen Namen mitspielen lassen, sage ich jetzt mal.
Das stimmt, aber selbst in Chris Hero zum Beispiel haben sie ja wieder dann mit Cassius Ohno angekündigt und solche
Ich
Sachen.
meine aber wohl gelesen zu haben, dass er das auch wollte, aber ob das stimmt, keine Ahnung.
Ja, ich weiß es nicht. Also, ich finde den Namen Aleister Black durchaus okay. Also, ich kann damit leben. Es ist einfach bei mir Gewohnheit. Ich habe den jetzt über 8 Jahre als Tommy End angesprochen und das aus meinem Kopf rauszukriegen dauert erstmal ein bisschen. Ja, und das war auf jeden Fall der zweite Kampf des Abends und danach ging es eigentlich weiter mit dem, meiner Meinung nach, Match of the Night, das NXT Tag Team Championship Match, Triple Threat Tag Team Elimination Rules, die Champions Authors of Pain mit Paul Ellering gegen die Herausforderer DIY, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa und The Revival. Unfassbares Match. Es wurden ja zudem noch vorher, für alle Championships gibt es neue Gürtel, die, wie ich finde, sehr, sehr schön aussehen,
Ja,
durch die Bank und sehr wertig.
okay. Ich traue mich ja fast dazu. Also, widersprechen, sie sind schön, ich finde bloß, sie sind furchtbar langweilig. Also, nicht negativ lang. Also, natürlich selbst die WWE hat es geschafft, auf YouTube in den Präsentationsvideos versehentlich bei Männern und Frauen den gleichen Gürtel abzubilden, weil sie sich so verdammt ähnlich sind.
Ja, da ist ja auch nur das X
Ja,
anders
das
gefärbt,
X ist
oder?
anders gefärbt, das sieht man aber auch nur, wenn man genau hinschaut, wenn die Beleuchtung passt, sonst wirken sie auch. Und bei den Frauen steht oben nochmal Women's oben drüber. Und sonst sind die wirklich gleich. Und
Aber das ist doch der Sinn der Sache,
ja,
oder? Ist das nicht einfach als
ja,
Gleichstellungsmerkmal?
schon eigentlich, aber ich finde, wirkt auf mich ein bisschen dieses schöne, nicht korrekte deutsche Wort generisch. Es ist halt einfach ein goldener Gürtel und wieso das X so riesengroß ist, ich finde, das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Die Tech-Gürtel haben sie jetzt halt auch die sind ja ein bisschen anders. Wieso die dann wiederum anders aussehen, habe ich nicht begriffen. Weil, warum müssen die, die hätten wir ja auch so halten können und sagen, machen wir halt so wie beim alten Tech-Gürtel das X auf zwei verschiedenen Seiten. So wie es halt jetzt beim alten war,
Ja.
bis ich das mal kapiert habe, hat auch ein bisschen gedauert. Nee, also.
Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir zum Beispiel bei den Damen nicht mehr dieses, weil ich finde, die alten Damenbells sahen halt immer so aus wie so
Ja,
Schmuckstücke
so
irgendwie, so ein
Diva-mäßig
bisschen,
halt immer noch,
genau,
klar.
so ein bisschen Pink noch dabei und so. Und ich finde es echt gut, dass das jetzt weg ist, sondern dass man da wirklich sagt, so komm, die sehen eigentlich genauso aus wie die von den Herren, da gibt es keine Abstufung mehr. Das eine ist nicht nur Schmuck, sondern das sind beides wertige Gürtel, die einfach was verkörpern und die auch den Sport verkörpern. Und das finde ich gut und so muss das
Ist
sein.
bei den großen
Chris,
Brands
wir.
ja eigentlich auch schon so, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dass die Frauen- und
Ja,
Männergürtel
eben.
eigentlich sehr ähnlich sind, aber man kann sie sofort auseinanderhalten, was über die Farbe geht, glaube ich, weil der Hintergrund anders ist. Aber
Genau
ich
das.
hätte halt gedacht, vielleicht macht man ein bisschen mehr sowas in Richtung UK-Gürtel, der sich ja wirklich sehr abhebt optisch, aber auch gut aussieht.
Ja, ah ja. Also ich kann mit den neuen Gürteln sehr, sehr gut leben und ich finde das auch schön. Sie sehen vielleicht, also das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, sie sehen halt so ein bisschen aus wie der alte X-Division-Title von TNA
Ja, mit dem
mit
großen
dem dicken
X, kein
X in
Wunder,
dem.
ja.
Ja, genau, ja. Also das kann man, also diesen Kritikpunkt lasse ich durchaus gelten. Aber lass es doch da mal zum Kampf kommen. Chris, wahrscheinlich auch für dich Kampf des Abends. Wie hast du dieses Match wahrgenommen?
Das war der absolute Wahnsinn, das Match. Also ich habe schon viele geile Wrestling-Matches live gesehen, auch gerade in Euro-Shows vor ein paar Jahren und so. Aber das war mit Abstand das beste Match, was ich je live gesehen habe. Das hat von Anfang bis Ende einfach nur Spaß gemacht. Die Halle ist abgegangen, das kann man nicht in Worte fassen. Also gerade diese Momente, wo dann DIY mit ihren Rivalen von The Revival zusammenarbeiten mussten, wo sie wirklich perfekt den Zeitpunkt immer gewählt haben. Wie lange halten sie die Leute hin, dass sie sich fragen, arbeiten sie jetzt zusammen oder ziehen sie zurück und attackieren sich gegenseitig oder sowas? Das Ding hatte, ja, das hatte so ein unfassbar gutes Tempo und so eine schöne Ringpsychologie, auch noch bei den Spots dabei. Es war jede Menge Action. Die Authors of Pain, die noch ein bisschen grün sind und ihre Schwächen haben im Ring, bei denen wurden die Schwächen so gut abgefangen von den beiden Veteranenteams bei NXT, sage ich mal. Also dieses Match live in einer Halle, die unfassbar Bock auf Wrestling hat, war ein unglaubliches Erlebnis. Also da werde
Ja.
ich mich wahrscheinlich ewig dran erinnern, wie ich dieses Match wahrgenommen habe live. Einfach saugut und ein Kandidat auf jeden Fall schon für das Match des Jahres in der WWE.
Ja, das war ganz große Tag-Team-Kunst. Also, ich glaube, auch viel besser geht's halt nicht mehr. Die Momente, wo, wie du gerade schon angesprochen hast, ne, also wo dann wirklich Revival und DIY zusammengearbeitet haben, das fing ja schon am Anfang an, wo erst standen sich die drei Teams gegenüber und dann auf einmal stellen sich DIY und Revival nebeneinander und gegen die Authors und du hast in dem Moment wirklich gemerkt, dass so ein Raunen durch den Raum ging und auf einmal rastet das Publikum aus und dann ging es halt eben los. Ich fand es auch interessant, wie sie den Table Spot erst angeteased haben, weil der Tisch stand ja gefühlte 10 Minuten draußen und wurde dann erst hinterher eingesetzt und auch da wieder, auch diese clevere Art, wie sie das Teamwork umgesetzt haben und zugleich die Authors geschützt haben, nämlich indem nur alle, wirklich alle 4 Leute konnten den einen, ich weiß nicht, welcher das war, Akim oder Rezar, ich weiß nicht, sehen für mich immer noch beide gleich aus, gerade in Aktion kann ich die nicht auseinanderhalten.
Ich sag mal Tucker und Razor zu denen, wie die beiden aus dem zweiten Turtles-Film, falls ich noch dran erinnerst.
Ja, also, ja, ich weiß nicht, wer es von den beiden war, aber ich fand diese Aktion halt so geil, dass erst Tommaso Ciampa mit dem Sunset Flip raus, dann kommt Johnny Gargano und zieht auch noch und der verdammte Arthur hält sich immer noch fest. Und nur als dann The Revival wirklich beide mit Anlauf und dem ein paar aus dem Maul hauen, was ja auch wiederum zu dem Charakter von The Revival passt, ne? No, wie heißt es nochmal? No Jumps, no, no Flips, Just Fists.
Ja, irgendwie so.
Ne, und dann landet er halt durch den Tisch. Ich finde, hier ist einfach alles richtig gemacht worden. Du hattest die smarten und cleveren und verschlagenen Revival, die waren ja noch nicht mal böse. Also die kannst du ja noch nicht mal hassen, sondern die
Nee.
waren einfach nur clever.
Und ich finde, sie haben auch getestet, ob die als Faces funktionieren mit der finalen Phase.
Ja, absolut. Absolut. Die würden
Die
funktionieren,
würden sie
aber die
auch.
Frage ist halt, wie lange sie funktionieren würden. Aber die sind einfach beide als Tag-Team so verflucht gut. Und so klug irgendwie. Ich habe heute drüber nachgedacht. Diese Kombination von den Teams, das war ungefähr so, als wenn du die Rockers gegen die Brainbusters gegen Legion of Doom damals gesetzt hättest. Und dann in perfekter Symbiose einfach. Ich finde, das war ein absolut fantastischer Kampf. Und wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Ulrich, was hast du dazu noch zu sagen? Außer, dass wir komplett hinweg
Ja,
sind.
es war der beste Kampf mit Abstand. Er war super. Ich hab erstaunlicherweise hinten nach ein paar Kritiken dran gelesen, die sagen, er war ganz super, aber sobald nachdem DIY draußen war, ist er abgeflacht. Das finde ich nicht. Ich fand das, weil er so, ja, dann ging das, dann war es zu eindeutig und bla und sonst was. Ja, ist ja logisch irgendwie, weil die ganze Story war, die Authors alleine rund machen geht kaum, man muss sich zusammentun. Und dann haben sie halt auch, der Kommentar hat das sehr gut verkauft, auch Nigel wieder, ja, dass sich halt, The Revival, sie waren nicht böse, sie haben sich einfach verkalkuliert. Sie haben einfach DIY zu früh abgeschossen und dadurch die anderen zurückkommen lassen quasi. Das fand ich super toll gemacht. Das war einfach, hat alles gepasst und ich freue mich sehr darüber, dass mich die Authors of Pain, die ich am Anfang furchtbar langweilig fand, zwei so Muskelberge, ja, und Paul Ellering ist halt vor meiner aktiven Schauzeit, deswegen habe ich den, ich kann mich an die Legion of Doom erinnern, aber nicht an Paul Ellering, also keine Ahnung, wo und wie das dann war. Aber ich finde es sehr schön, dass sie die letzten paar Matches immer eigentlich gewonnen haben, ohne dass ein böser Manager fiese Tricks anwendet.
Ich meine, genau, das finde ich auch sehr wichtig, ehrlich
dass
gesagt.
Dass halt Paul Ellering wirklich quasi bloß die Aura des Mentors verstrahlt und dadurch seine Schützlinge einen Gang zulegen, aber eben nicht irgendwie fieses irgendwas gedönsen, sondern die hier wirklich korrekt gewinnen. Ich habe nur ein bisschen Angst jetzt quasi, wie es weitergeht, weil man könnte sich jetzt beide denken, DIY vielleicht ein bisschen weniger, oder Revival, die werden jetzt hoch befördert, gehen da dann quasi in den Arsch und bei NXT fehlen die Tag-Teams, weil TM61 ist ja nur verletzt wahrscheinlich und wer ist denn sonst noch da? Also das, weil ich habe mir auch gedacht, Mai, wie schön wäre das, wenn das American Alpha auch nur da wäre und vielleicht auch mal in den Mix geworfen werden könnte, weil die existieren ja quasi nur so als irgendwas. Als
auf dem Smackdown-Papier.
Ja, sie sind Füllmaterial für ein Battle Royale. Das allein ist doch schon, sagt doch schon alles. Ich meine, das ist bitter. Ich frage mich auch, wie Smackdown seine Tech Division so scheiße hinkriegen kann. Da sind auch lauter interessante Teams dabei, aber.
Eigentlich ja, aber da ist momentan nicht die Priorität
drauf, nee, aber,
das ist halt das Problem.
Also das ist. Bitte, und bei Raw bin ich mit der Tag Division auch nur semi-begeistert, aber aus anderen Gründen hier. Und sie da hineinzustecken, tät mir auch fast weh. Also ich würde die gerne in NXT behalten, damit sie immer beim nächsten Takeover wieder das beste Match liefern können.
Ja, das stimmt. Mir tut es auch fast ein bisschen weh, dass Revival jetzt wahrscheinlich dann aufsteigen. Eine Sequenz aus dem Kampf muss ich noch kurz anmerken. Und das ist nämlich das, wo die Sequenz, wo sie quasi die Finisher getauscht haben. Das fand ich auch so geil.
Kombiniert, weißt du,
wo
haben,
dann, ja. Wo die eher genau kombiniert haben und wo dann, ich weiß gar nicht mehr, Dawson und Gargano irgendwie die Shatter Machine und so gezeigt haben. Fand ich unglaublich kreativ, super, ja, und unglaublich clever. Ja, das hat einfach Spaß gemacht, das Match. Und manchmal muss man einfach sagen, so, dieser Kampf war klasse und was jetzt danach kommt, ist mir erstmal egal. Ich fand diesen Kampf einfach als Gebilde an sich ganz herausragend und auch da, ne, dort mal eben, ja, fast 24 Minuten und kam einem vor wie, ich weiß nicht, 10 oder so, also unglaublich schnell, nie langweilig und richtig stark. Also, wie gesagt, definitiv Match of the Night. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es danach die Damen zumindest so in der Halle ein bisschen schwieriger hatten. Danach kam ja die NXT Women's Championship zwischen Asuka und Ember Moon. Chris, ich gebe dir wieder das erste Wort. Wie war das in der Halle?
Es war gut, aber das Problem war, die Halle wusste nicht so ganz, für wen sie chanten sollte, oftmals, weil beide gemocht wurden. Und die Halle war noch ein bisschen ausgepumpt von dem Match davor, weil da sind die Leute halt wirklich reihenweise von den Sitzen gesprungen, wenn irgendwelche Spots hinterher waren. Ich finde, es war ein gutes Match, aber beide können mehr. Also gerade so auch die finale Phase des Matches fand ich nicht so geil. Da hätten noch ein bisschen mehr Tempo und ein bisschen mehr Ausgeglichenheit sein können. Aber sie scheinen jetzt auf jeden Fall in die Heel-Richtung mit Asuka zu gehen. Hat sich ja schon angedeutet in letzter Zeit. Von daher fand ich das Finish selbst schon wieder passend, dass sie dann eben dreckig den Sieg abstaubt.
Ja, fand ich auch. Ich habe auch noch sowas getippt. Also, wer sich nochmal, ich muss ja mal ganz kurz strunzen. Ich habe ja vorher so einen kleinen Solo-Podcast auf YouTube online gestellt und ich habe ja nicht nur die komplette Card richtig getippt, sondern ich habe auch den Heel-Turn von Asuka richtig getippt.
Oho.
Also, ja, ich hab gedacht, dass Ember Moon irgendwann so überlegen ist, dass Asuka das als einzigen Ausweg sieht, irgendwie ein bisschen heelisch zu agieren.
Ich finde die, ja, ich hab gerade schon die ganze Zeit heelisch, so. Sie ist arrogantes, überhebliches, niemand kann mich, das ist doch eindeutigen Heel-Charakteristikum eigentlich.
Ja, aber das war jetzt aber das erste Mal, dass sie so richtig, ja, auch im Kampf diese Heel-Manierismen benutzt hat, um da einen Sieg mit einzufahren. Das war es ja dann ganz eindeutig. Ulrich, wie hat dir der Kampf gefallen als alter Damen-Wrestling-Fan?
Ich fand ihn okay. Also ich fand, er war nicht schlecht, er war bloß, ich bin der Meinung, also mir hat die Erinnerung, ich müsste jetzt vergleichen direkt, ich fand den mit Mickie James besser. Ich fand auch, Mickie James hat auch viel machen dürfen, weil es heißt, Ember Moon war ja so die erste, die sich endlich mal hat wirklich wehren können und sie gefordert hat. Ich fand, Mickie James hat Asuka eigentlich auch schon gefordert gehabt. Ich fand ziemlich cool ein paar Sequenzen, wo sie den Kicks ausgewichen sind, endlich mal. Das ist, weil das immer, denke ich mal, da siehst du auf meinen Kick kommen und dann weichst du dem trotzdem nicht aus. Hier hat das ganz gut geklappt. Ich finde gut, dass die Gesichtsarschbombe von Asuka nicht dauernd die Ultrawirkung hatte, weil ich den Move einfach nicht mag, diesen Hip-Jump, whatever, wie er jetzt da wieder heißt.
Hip-Attack.
Ja, ja. Ich finde, ich stelle fest, farbige Kontaktlinsen sind blöd, aber auch, wieso hat sie jetzt diesmal aus dem Blaue statt Rote? Keine Ahnung. Ich fand diesen Heal-Einsatz, er kam ein bisschen abrupt, aber eigentlich absehbar. Und der ist so für mich so quasi so ein verzweifeltes Zeichen. Jetzt findet die doch endlich böse. Sie ist böse, Leute, böse. Das war ein fieser Move. Jetzt jubelt endlich nicht so ungefähr. Also, sie tun sich ein bisschen schwer, sie umzudrehen, glaube ich.
Nee, ich glaube einfach, dass sie sich Zeit lassen. Das finde ich eigentlich sehr gut.
Ja, aber ich habe schon, also wie gesagt, mal die Manierismen von ihr finde ich eh schon länger immer so, dass sie nicht die Sympathieträgerin ist. Also das ist schon sicher nett. Sie ist so die oben drüber stehende, etwas arrogant seiende, ja nicht offen böse, aber halt einfach auch nicht positive Strahle, also die Anti-Bailey nenne ich es jetzt einfach mal ein bisschen so. Also das Match an sich fand ich schon gut, aber irgendwo hat's. Ich weiß nicht, Ember Moon finde ich eigentlich auch cool, aber irgendwo, ich weiß, bei der fehlt mir ein bisschen was, an dass sie mich so wirklich richtig fasziniert. Und eben das Mickie James Match fand ich eigentlich besser, muss ich sagen. Aber
ich nicht.
Also, na gut, aber.
Ja. Ich fand, das war die beste Titelverteidigung von Asuka seit gefühlten Ewigkeiten. Ich fand, das war für mich war das drittbeste Match des Abends, muss man so zu sagen. Also. Top 1 war natürlich hier das Tag-Team-Match, dann kam das Herren-Titel-Match und danach kam eben Asuka gegen Ember Moon. Und ich fand gerade die beiden Einzel-Title-Matches fand ich relativ dicht beieinander. Ich fand den Kampf wirklich interessant und der hat mir echt Spaß gemacht. Also ich weiß, dass da sind einige Kritiker sind irgendwie aufgekommen, die den Kampf halt nicht so stark fanden. Ich fand ihn echt klasse und gerade auch diese langsame Entwicklung von Asuka, auch wenn sie jetzt schon seit längerem irgendwie da so ein bisschen arrogant daherkommt, dass sie jetzt dann wirklich zum ersten Mal auch diese Verzweiflung hat, dass sie nicht mehr so dominant eben ist, dass sie halt eben zu unfairen Mitteln greifen muss, fand ich gut. Ich war überrascht davon, dass Ember Moon auch, das war ja auch ihr erstes großes Pay-Per-View-Match so in dem Sinne, wo wirklich alle Augen auf sie gerichtet waren im großen Kampf, dass sie da auch da richtig gut mitziehen konnte. Also Einzelmatch auf jeden Fall. Und mir hat dieser Kampf echt hervorragend gefallen. Also da gibt's für mich echt nicht viel dran zu meckern. Ich kann ein paar Kritikpunkte von euch nachvollziehen, aber ich mochte den Kampf sehr.
Ich bin eigentlich auch, also was mich ein bisschen überrascht hat, also eigentlich fällt auch, soll es mich nicht überraschen, dass sie eben Asuka gewinnen haben lassen und dass sie jetzt weiter bleibt, weil ich hätte auch die ganzen, wann wird sie jetzt hoch befördert? Das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, aber gut, dafür ist der Rest der Division nicht stark genug wahrscheinlich.
Genau, deswegen, das habe ich auch da in dem NXT-Vorschau-Podcast gesagt. Das Problem ist halt, wenn du Asuka jetzt hochziehst, hast du keine andere und ich sehe nicht, dass Ember Moon klar genug positioniert ist, um quasi die Asuka-Rolle zu übernehmen. Und die müssen erstmal aufbauen, bevor sie Asuka wegnehmen quasi.
Wobei ich es jetzt auch nicht so schlimm fände, wenn jetzt die Women's Division mal nicht von einer Person dauerhaft so dominiert würde. Es wäre auch mal wieder okay, wenn dann zwei, drei Gleichwertige da sind. Aber das Problem ist, die haben wir ja auch nicht.
Das hast du ja auch nicht.
Wir haben genau. Wir haben Asuka, dann kommt Ember Moon und dann kommt der Rest so ungefähr. Die Mean Girls sind halt bei Zicken und dann hast du die Liv Morgan, die Carmella in Amis. Was auch schon vieles
sagt. Ja, die kann auch nicht gut, die ist auch noch super grün, genauso wie die beiden
die
anderen
Alaya, Damen. Und dann hast du halt die ist zwar auch schon ewig dabei, ja. Aber ich habe keine Ahnung, ob sie überhaupt was kann, ehrlich gesagt, inzwischen.
Aber nee, aber die ist auch noch super grün. Ja. Also die hat ja bis jetzt auch keine Rolle gespielt. Und im Endeffekt spielt NXT gerade mit ihrer Women's Division extrem auf Zeit und hofft halt, dass jetzt die Neuverpflichtungen, also hier Ruby Riott und auch Nikki Cross, die jetzt keine Neuverpflichtung ist, aber dass die jetzt halt dann eben so langsam diese Lücken füllen können, die halt eben vorher entstanden sind durch die Women's Revolution, wo halt wirklich die drei, vier Top-Damen innerhalb kurzer Zeit hochgerückt sind. Also das ist relativ klar. Apropos Hochrücken, danach haben wir den Kollegen Drew McIntyre alias Drew Galloway im Publikum gesehen und auch da mal wieder die Frage an Chris, wie war die Reaktion auf ihn? Mich hat das ja so ein bisschen an letztes Jahr erinnert, als Bobby Roode am WrestleMania-Wochenende gezeigt worden ist. Kannten die Leute Drew McIntyre oder haben sie alle 3MB gerufen?
Nee, die kannten den auf jeden Fall. Also es war jeder überrascht. Also er wurde gezeigt auf der Videoleinwand, dann war ein kurzer Moment, merktest du, wie alle so, Moment mal. Und dann auf einmal fing halt die ganze Halle an, wirklich zu jubeln. Also ich gehe mal davon aus, dass 90% wirklich wussten, wer das ist und sich auch drauf gefreut haben dann, dass Drew demnächst in den NXT-Ring steigt. Ich habe übrigens auch sehr gejubelt. Ich fand ihn als Drew McIntyre damals in der ursprünglichen Form, da haben sie ihn zu schnell, zu hoch gepusht und schon gesagt, der ist hier das Next Big Thing und so. Dafür war er aber noch in einigen Bereichen zu grün und auch zu langweilig vom Charakter her. Er hat aber gerade eben jetzt in der Zeit als Drew Galloway unglaubliche Schritte nach vorne gemacht. Und der wird für NXT eine absolute Bereicherung sein. Und sie können jetzt halt auch wirklich dann, dadurch, dass sie Cassius Ohno haben, den du immer irgendwo oben reinstecken kannst, in die Upper oder in Card oder in den Main Event, plus Drew McIntyre, der dann wahrscheinlich erstmal als Face zurückkehren will, können sie auch Shinsuke Nakamura endlich hochschicken. Denn dann haben sie den Face-Part des Main Events erstmal wieder abgedeckt und Nakamura macht ja überhaupt keinen Hehl daraus, dass er jetzt, dass sein letztes Takeover war, wenn man mit ihm spricht.
Also ja, ich habe auch. Kam ja auch die WWE ja auch nicht. Auf YouTube gibt es inzwischen das Video von als die Kameras aus waren, 3 Minuten Video auf YouTube, die Fans verabschieden ihn so ungefähr. Also diese Standing Ovation, die halt auch ein Sami Zayn und so hatte. Also viel, viel mehr in your face kann man es gar nicht sagen, ohne dass man es gesagt hat. Aber da, gut.
Aber Chris, was meinst du damit? Also hat er wirklich in Interviews dann gesagt, so nee, jetzt bei mir ist vorbei, das ist der letzte Kampf?
Ich habe zu ihm gesagt, ja, ich sage jetzt einfach mal, das ist dein letztes Takeover, du bist dann im nächsten Main Roster und nächstes Jahr auch bei WrestleMania dabei und er einfach nur so, ja, ja, Main Roster. sehr cooler Typ übrigens und bei den Freunden, die hier mit dabei sind von Give Me Sports, da haben sie ihm wohl gesagt, so, das ist sein letztes Takeover und er hat dann wohl auch ja gesagt, also der macht überhaupt keinen Hehl raus und der wird jetzt in den nächsten Wochen vielleicht sogar schon jetzt Montag oder Dienstag dann bei Raw oder SmackDown zu sehen sein, hundertprozentig. Ja. Und diese Verabschiedung, ich weiß nicht, wann sind die Kameras weggegangen? Wann hat die Übertragung aufgehört? War da noch alles drin, wie die Halle a cappella sein Theme gegrölt hat?
Nee. Die Kamera ist weggegangen, quasi als Bobby Roode durch den Vorhang gegangen ist.
Oh, okay, dann war das Beste wirklich nicht mehr drauf. Also, das war.
Das haben sie dann halt eben hinterher als YouTube-Video veröffentlicht.
Das war großartig, diese Verabschiedung. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur dran zurückdenke, wirklich. Wie er dann langsam aufstand und die ganze Halle ist wirklich aufgestanden, hat ihm applaudiert, hat seinen Namen gerufen und er hat dann diese Halle dirigiert, dass die A Cappella sein Theme singt. Und das war, also wow, das war wirklich so ein Moment, für den ist man Wrestling-Fan.
Ich gebe dir einen Tipp, nimm dir noch irgendwie, wenn du auf deinem Handy oder sonst irgendwas, besorg dir noch das Shinsuke Nakamura-Theme und dann für den Rückweg oder so. Weißt du, dann sowas ist sehr gut, um dann die Erinnerung wieder sich zurück ins Gedächtnis zu rufen. Ja, also bei mir war das letztes Jahr genauso mit dem Sami Zayn-Ding, weißt du, wo dann ja auch alle das Theme von ihm gesungen haben, als er sein letztes Match bei NXT gehabt hat. Das sind halt immer so geile Momente und ich finde es auch schön, dass diese Momente jetzt dank NXT halt eben erschaffen werden können. Ne? Nochmal ganz kurz zu Drew McIntyre. Ich finde es auch super. Also ich finde, Drew Galloway hat sich halt in den letzten Jahren extrem entwickelt und der ist gerade mal 31. Ne? Das muss man halt auch mal überlegen. Ne? Der war ja irgendwie Anfang 20, als er zu WWE gekommen ist. Und ganz klar, der war halt am Anfang einfach noch zu jung und zu grün und für das, was sie mit ihm anstellen wollten. Ich glaube, den sollen sie jetzt mal vielleicht ein Jahr oder so bei NXT nochmal aufbauen, sodass die Leute sich wirklich aktiv an ihn erinnern können und dann nochmal hoch. Und ich glaube, da ist er jetzt soweit auch, dadurch, dass WWE jetzt auch einen anderen Stil fährt und so. Der ist, glaube ich, jemand, der jetzt echt eine tragende Rolle auch bei WWE spielen kann, einfach weil er jetzt dafür bereit ist.
Ich finde es sehr lustig ja auch, sie haben ja auch, das ist ja alles offiziell schon, auch ganz offiziell, ja, Interview nach, Backstage-Interview, ja, ich habe hier unterschrieben und alles. Ich finde es immer irgendwie relativ witzig, dann sagt er, wer mich verfolgt hat, der weiß, ich bin durch die ganze Welt und habe alle Titel überhaupt gewonnen, so ungefähr, es blieb nichts mehr anderes übrig, ich muss jetzt zurückkehren zu NXT. Dann gehen wir mal, da gibt es, das nennt sich WWE. Also ich finde es relativ witzig, wenn die Leute immer sagen, ich habe keine Herausforderung vor, deswegen gehe ich jetzt in eure zweite Liga und sage nicht gleich, ich möchte, also finde ich, habe ja auch kein Problem mit. Es ist ja schön, dass NXT gute Leute hat wie Root und Co. und jetzt eben ihn auch. Es ist nur so das Argument, ich kehre zurück, will das das höchste Ziel erreichen, und es ist erstmal Meister der zweiten Liga zu sein.
Naja, aber NXT ist jetzt keine zweite Liga. Ja, weil,
aber es wird ja schon immer noch so behandelt, dass der Aufstieg in den Main Roster doch irgendwie erstrebenswert ist. Und nicht, also ich will nicht Takeover-Headline, ich will WrestleMania-Headline. Ergo WWE ja, größer NXT. Egal wie toll NXT eigentlich ist. Ich meine, normalerweise sind ja die Takeovers besser wie die WWE-Pay-Per-Views. Das ist ja auch so gewesen also die letzten
nicht,
x-Male.
Nicht immer ist größer auch besser.
Ja, aber naja gut, jedenfalls, ich habe ihn tatsächlich noch nicht groß aktiv gesehen. Ich weiß zwar, der Name ist mir ein Begriff, aber die TNA-Geschichten kenne ich natürlich nicht. Deswegen lasse ich mich da jetzt gerne positiv von überraschen.
Ja. Nee, der ist super, der kann was. Apropos TNA-Geschichten. Nächster Kampf hier, NXT Championship Match zwischen Bobby Roode, dem Champion, ehemaliger TNA-Champion, gegen Shinsuke Nakamura. Ja, nicht nur der Abschied von Nakamura, sondern auch mal ein richtig, richtig, richtig langes Match. Und auch da gehen die Meinungen, glaube ich, ein bisschen auseinander. Und auch da wieder, Chris, hau mal raus. Wie war das live in der Halle? Der Kampf ging fast eine halbe Stunde. Leute beschweren sich über das Selling von Nakamura. Ich fand den Kampf, also abgesehen von einigen kleinen Schwächen, fand ich ihn sehr, sehr gut. Wie war das so in der Halle?
In der Halle wurde der Kampf auch sehr gut aufgenommen. Es gab hinterher auch sogar This is Awesome Chance wieder, weil die beiden gehen ja sehr methodisch vor, vor allem Root und Nakamura halt mit seinen stiffen Schlägen und so. Ich finde, die Stile passen schön zueinander. Man muss allerdings auch diese verschiedenen Stile mögen, die beide gehen. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, er kann mit Root im Ring nicht so viel anfangen, dass er ihm zu langweilig ist oder so, wenn man nicht auf dieses methodische Hinarbeiten steht, was er im Ring praktiziert. Die Halle war sehr gespalten. Also Let's Go Root, Let's Go Nakamura war sehr ausgeglichen, aber gleichzeitig wollte auch keiner irgendwie, dass der andere unbedingt verliert. Also sie sind beide so unfassbar beliebt gewesen, dass auch da die Chance eher ein bisschen spärlicher aufkam, weil aus Zuschauersicht waren das halt beides Publikumslieblinge. Und, absolut, und, ja. Das Match wurde aber ganz gut aufgenommen. Ich fand jetzt nicht, dass irgendwie Langeweile aufkam oder so. Es war eher, dass die Leute das still verfolgt haben und wirklich gefesselt waren davon. Und das Selling von Nakamura, sich darüber zu beschweren, das ist halt auch so dieses arrogante, Smartmark-mäßige Ich weiß alles, was man sehr oft in irgendwelchen Foren immer sieht. Über irgendwas muss halt gemeckert werden, um klarzustellen, dass man ja mehr Ahnung über Wrestling hat als andere. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Nakamura ein großartiges Selling hat oder so, aber das war alles vollkommen okay und das ist jetzt sich dran aufhängen, weil ich glaube, gegen wen war sein Selling in einem Match nicht so geil? Ich glaube, es war irgendein Samoa Joe Match. Seitdem hängen sich da einige dran auf, dass das Selling von Nakamura schlecht ist. Und das finde ich ist halt auch Quatsch. Also, sorry. Ja. Da vielleicht auch irgendwie mal so ein bisschen diese Couch-Potato-Helden-Attitüde abschalten und einfach mal ein Match genießen und wirklich drauf achten, anstatt schon in irgendeinem Forum was zu tippen, während das Match noch läuft.
Ja, also ich muss auch sagen, also mir hat der Kampf riesig Spaß gemacht. Also vor allem auch das ist ja bei wirklich ein Konstrukt auch. Weißt du, am Anfang, wo die beiden einfach nur so wirklich beide Head-to-Head gegangen sind, dann irgendwann, wo die Körperteile bearbeitet, auch da Root ist auch ein Meister seines Fachs. Ja. Ist ja nicht spektakulär, aber jede Kleinigkeit hat irgendwie einen Sinn und da ist immer eine kleine Geste dabei oder ein besonderer Griff oder irgendwas, um einfach den Aktionen nochmal mehr Bedeutung zu geben. Also mir ist aufgefallen, weißt du, woanders, bei anderen Wrestlern ist halt Neckbreaker so ein Übergangsmove. Bei ihm, da muss ich mich schon fast an Rick Root zurückerinnern, weißt du, er nimmt dann Nakamura da in den Griff und dreht zweimal, wo du das Gefühl hast, oh je, jetzt der reißt mir gleich den Kopf ab, wenn er jetzt runtergeht, ne? Und das sind diese Kleinigkeiten, die gerade bei vielen Indie-Darlings halt so gerne irgendwie vernachlässigt werden und der macht das halt so gut, da ist keine Bewegung, ist da verschenkt und das hat alles einen Sinn und genauso auch der Kampf. Ich habe ja, wenn man drei Podcasts oder drei NXT-Podcasts bei uns zurückgeht, habe ich ja noch gesagt, ich weiß nicht, ob die beiden Stile zusammenpassen, aber genau die Unterschiedlichkeit der beiden Stile macht halt hier den guten Kampf aus und erneut, ne? Also das war von der Psychologie her war super, vom Ausgang her war es super, auch das Root war ja auch am Ende immer verzweifelter, ne? Und dann muss er dann auch wirklich mal eine spektakuläre Aktion zeigen, so in Anführungsstrichen, und muss aufs zweite Seil steigen, um den Nakamura dann noch irgendwie da ja, ich wollte gerade sagen, wegzustecken, aber um ihn halt da wirklich dann platt zu machen und ihm dann zu pinnen. Und da muss er dann so einen Tornado-Implant DDT zeigen. Auch eine coole Variation, habe ich so noch nie gesehen. Fand ich echt interessant. Und ich mochte den Kampf sehr, aber ich bin auch aktuell echt ein ganz schlimmer Bobby Roode-Mark, was ich mir vor 5 oder 10 Jahren noch nie hätte ausmalen können. Ich fand ihn vor 5 oder 10 Jahren fand ich ihn furchtbar langweilig. Ja, ich fand ich habe doch immer gesehen, dass der was kann, aber ich fand ihn, da hat mir die Ausstrahlung gefehlt und der hat einfach ähnlich wie AJ Styles diese lange Zeit gebraucht, um diese Ausstrahlung auch wirklich zu verkörpern. Und bei WWE bzw. NXT hat er eben auch noch diese Bühne, die ihn dann eben noch unterstützt und das Letzte noch aus ihm rausholt. Also auch, ich fand zum Beispiel auch das Intro wieder sehr cool mit den zwei Pianistinnen an den Flügeln und so. Das fand ich echt schön. Ulrich, deine Meinung zu dem Kampf?
Oh je.
Du fandest es scheiße langweilig?
Ich fand es nicht scheiße. Also ich fand zum einen, als allererstes habe ich mich gefragt, wieso setzt man einen Takeover für 2 Stunden an, damit man dann 1/2 Stunde überzieht. Dann sag doch gleich 2,5 Stunden. Mir war das Match zu lang. Ich fand es ziemlich zäh stellenweise und ich fand das Selling von Nakamura problematisch. Ich muss es halt leider sagen, ich weiß. Ich fand es, man hat zu sehr, also dass er ja immer, ich meine, das ganze Konzept an sich, der kriegt da 10 Minuten lang aufs Knie und dann haut er ihm mit dem Knie sein Kinshasa um die Ohren. Mei, ist halt Wrestling, so ist es. Aber ich fand es ein bisschen komisch, dass es diesmal so an und aus war quasi. Immer in dem Moment, wo Root dann wieder mal draufgetrappt ist, dann hat er 3 Minuten lang geschrien quasi. Dann war wieder 2 Minuten lang gar nichts und dann war wieder 3 Minuten lang schreien. Es ist jetzt ein bisschen überzogen, aber ich wäre mit dem Strong-Style-Gedöns einfach kein bisschen warm. Und mir ist sein charismatisches Gehampel ein bisschen zu gehampelig. Also Root ist einfach Root ist einfach sein Theme-Song in Person. Das ist der lebt so unfassbar von dieser Musik, meiner Meinung nach. Aber es macht ja auch nichts. Also ich wäre mit Nakamura, ich wäre einfach nicht wirklich warm. Und das letzte Match hat mir besser gefallen, was sicher auch daran lag, dass halt
mir auch,
dass halt Root einfach dann auch gewonnen hat, wo man es nicht erwarten musste und konnte. Und diesmal war alles irgendwie, also ich finde, 10 Minuten kürzer hätte auch nicht wehgetan der Gesamtqualität dieses Matches.
Ja, also ich fand es in der Länge schon okay, aber ich muss dir zustimmen, also es war nicht so stark wie das letzte Aufeinandertreffen der beiden. Und auch gerade das, was du gerade gesagt hast, dieses An und Aus, das kann ich durchaus nachvollziehen, dass man das als Kritikpunkt heranzieht. Es war mit dem Verkaufen von der Knieverletzung, das war nicht so schlimm, wie das damals bei Joe der Fall war oder sonst irgendwas. Aber klar, das könnte man weiter durchziehen. Andererseits ist halt eben das Problem, wenn du das eben als Aufhänger nimmst und du hast halt eben einen Kämpfer wie Nakamura, der so extrem auf Kicks und so spezialisiert ist, dann wird das eben schwierig, das 100% durchzuziehen. Und wie du gerade gesagt hast, es ist halt Wrestling.
Ja.
Also da muss man dann irgendwie mit leben, glaube ich. Und ich fand es nicht so eklatant, wie das schon mal gewesen ist.
Ich finde halt auch, verwechsel ich da jetzt irgendwas, weil es war schon so spät, aber Root hat doch seinen Arm die ganze Zeit auch gehalten, oder?
Genau, das war gegen die Endphase.
Also ich fand, Root hat sehr, sehr stark die ganze Zeit betont, wie sehr ihm was wehtut. Und das hat eben den Kontrast noch ein bisschen verstärkt, weil da hatte ich gerade den Eindruck, dass die Aktionen so grob waren, dass er jetzt so einen kaputten Arm haben müsste, wie er ihn verkauft. Und der andere wiederum, der hat eigentlich ein kaputtes Bein, aber ich fand auch sehr schön, dass er den nie setzen hat können, weil Root ihn immer, den Kinshasas immer ausgewichen oder ausgekontert hat. Das fand ich schon gut alles. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich tue mir sehr schwer, mir einen Nakamura jetzt in irgendeinem Main-Roster richtig vorzustellen. Also eigentlich, wenn schon, nur bei SmackDown. Außer sie traden dann natürlich AJ Styles gleich weg, dann fangen wir alle zu weinen an, glaube ich. Aber ist eigentlich, muss ich hier kurz mal reinschmeißen, wurde jemals gesagt, dass es ein jährlicher Draft ist?
Nee, aber es wird halt gerüchtet.
Ja, alle gehen immer davon aus, in 2 Monaten haben wir eh wieder einen Draft. Ich würde sagen,
Es war die letzten Male ja auch immer so, dass du eigentlich einmal im Jahr einen Draft gehabt hast, um die Roster ein bisschen aufzubauen.
Also ich finde, alleine durch die Tatsache, dass ja Leute nachkommen, wenn jetzt da jetzt ein Nakamura zu SmackDown nachkäme, das reicht fürs nächste Jahr schon wieder. Da kannst du so viele neue Kombinationen, und bei Raw sind sie eh schon so viele Leute, da brauche ich nicht noch mehr reinstecken. Ich meine,
verlieren eh alle gegen Reigns. Ist nicht gefeuert bei SmackDown eigentlich?
Offiziell ja, aber ist ja dann, glaube ich, zumindest für den Kampf wieder
reingegangen worden. Für den Kampf, aber eigentlich könnte er ja am Montag zu Raw kommen, oder nicht, wenn er gefeuert wurde.
Es ist ja ein unsanctioned Match ist es ja schließlich und irgendwie, das wird eh noch was. Mal schauen, was passiert.
Wir werden es sehen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wie würdet ihr den Event abschließend bewerten? Chris, ich fange wieder bei dir an, einfach weil es heute die ganze Zeit so geht.
ich fand es war eine sehr gute Show. Es war, ich fand es nicht ganz so geil wie letztes Jahr vor Mania, Takeover Dallas. Aber trotzdem, gerade dieses Tag-Match hat alles auf ein ganz anderes Niveau nochmal gehoben. Und Nakamura gegen Root hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Frauenmatch war sehr gut. Es war kein Schrottmatch dabei. Es war gerade mal das Aleister Black-Match, was ich ein bisschen enttäuschend fand, weil beide Leute einfach mehr können. Aber sonst, also diese Show hat mir, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach von vorne bis hinten Spaß gemacht. Und WrestleMania muss ich anstrengen, um da mitzuhalten. Also gerade dieses Tag-Match werden die nicht toppen können. Nicht mal mit irgendwelchen Leitern oder so da drin. Das bleibt das beste Match des Wochenendes. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht Young Bucks gegen Hardys, das Ladder-Match gesehen, was bei Ring of Honor war. Ich glaube auch gestern. Ja. Das muss ja auch sehr, sehr gut gewesen sein, wie ich gelesen habe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Crowd irgendwie noch mehr mitnehmen konnte, auch von der Psychologie und diesem ganzen Ablauf her, als es das Tag-Match von gestern bei NXT konnte.
Das halte ich auch für sehr schwer. Herr Steppberger, Ihr abschließendes Fazit.
Tut mir sehr schwer, die Takeovers einzusortieren, welches die besten, weil sie sind eigentlich immer gut. Es war auch das wieder gut. Das Tag-Match war fantastisch. Es gab wieder kein wirklich schlechtes Match, auch wenn ich an Nakamura immer gern rumnörgel, aber es war zumindest gut. Ich würd mich fast trauen zu sagen, ich tue mir schwer zu glauben, dass wir im ganzen WrestleMania auch nur ein Match kriegen, das überhaupt so gut war wie irgendwas in dieser Veranstaltung. Also nach letztem Jahr bin ich da sehr, sehr skeptisch. Also ich lege ja echt Hoffnung in diese Wegwerf-Matches, dass das Mixed-Tag-Team Spaß macht. Und weil das Main-Event wird für den Arsch, das Undertaker-Match wird für den Arsch. Bray Wyatt interessiert mich leider nur begrenzt, das Gimmick. Ja, also es ist schwierig. Also ich würde sagen, das war das Highlight des Wochenendes, haben wir wahrscheinlich schon gesehen. Das war das Tag-Match und auch die Gesamtveranstaltung ist dann... Also ich würde mich freuen, wenn es anders ist, aber ich glaube, am Montag werden wir sagen, NXT war halb so lang und doppelt so gut.
Ja, ich bin gespannt.
Das ist ein sehr schönes Fazit.
Eigentlich ja. Ich befürchte auch sowas Ähnliches, aber ich hätte es nicht so schön ausdrücken können.
Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass WrestleMania eine gute Veranstaltung wird. Frag mich nicht, warum. Ich finde die Ansetzung teilweise arg fragwürdig. Ja.
Nein, das Gute aber ist...
Ich habe so im Gefühl, dass es gut wird, ja.
Also das Gute ist aus meiner Sicht, dass alle der Mainstream voll abgeht auf Goldberg gegen Lesnar und alle Nicht-Mainstream-Leute schon von vorne weg so eine niedrige Erwartung an dieses letzte Match haben, dass es die Enttäuschung gar nicht so groß sein kann wie letztes Jahr und vor allem wird das Main-Event natürlich sehr viel kürzer sein. Also das Elend wird nicht eine halbe Stunde lang hinausgezogen werden. Da können wir, glaube ich, von ausgehen.
Es wird ja gerüchtet, dass das letzte Match Undertaker gegen Reigns wird tatsächlich.
Ja, okay, wenn das passiert, dann können sie ihn letztes Jahr noch toppen, aber halt in die falsche Richtung natürlich. Mir tut's auch...
Der Ulrich ist aber heute hier, aus allen
mir
Kanonen.
Mir tut's halt auch furchtbar leid. Ich weiß, die historische Bedeutung des Undertakers natürlich korrekt einzuschätzen, aber der taugt nichts mehr. Eigentlich hätten sie ihn nach der Vernichtung durch Brock, hätte man ihn... irgendwie, ich weiß nicht, aber nimmer unbedingt in den Ring gehen lassen müssen. Beim Royal Rumble, ich fand das grausig. Das war gruselig, ohne Ende. Also es hat mich...
Ja, absolut. Aber ich hoffe halt, dass er... Ich bin jetzt einfach mal der positive Mensch hier in der Runde und sag mal, ich finde, es sind viele Matches dabei, die einen sehr, sehr überraschen können, wenn sie da richtig was rausholen. Zum Beispiel auch aus Shane McMahon gegen AJ Styles.
Ja.
Da haben wir... Das kann alles sein von...
Das meine ich eben, die Gimmick-Matches.
Richtig furchtbar. Ja, eben. Das kann ja alles werden von richtig furchtbar bis hin zu oh mein Gott, what the fuck just happened?
Und ich glaube auch... Wenn jetzt natürlich das Leiter-Match die Hardys doch auftauchen sollten, wieder erwarten, dann geht es natürlich rund, das ist auch klar. Aber
genauso auch beim Undertaker gegen Reigns. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da nochmal der letzte Funke nochmal im Undertaker entfacht wird. oh Gott, das freudscher Versprecher.
Ich freue mich da auf jeden Fall auf die Crowd-Reaktion einfach bei
Undertaker gegen Reigns. Ja, auf jeden Fall.
Was ich ein bisschen schade finde, ich glaube von Triple H gegen Rollins, wo sehr, sehr viele Bock drauf haben, können wir uns nicht ganz so viel erwarten, weil Rollins wohl ziemlich krank ist.
Ach, der nimmt ein paar Aspirin-Komplex, dann geht das.
Ja, also an diese Lungenentzündung, die gerüchtet wird, glaube ich auch nicht. Denn er hat seine Pressetermine und alles absolviert. Der hätte sich total geschont, selbst wenn er in den Ring steigen sollte für Sonntag. Dann hätten sie den da rausgenommen und jemand anderen geschickt. Aber man hat ihm angemerkt, dass er sich nicht so ganz wohl fühlt. Also ich glaube, er hat schon noch eine Grippe auf jeden Fall unter und ein bisschen Fieber, heißt es ja. Und aber er verkauft seine Verletzung sehr gut. Er ist die ganze Zeit, während er die Pressetermine gemacht hat, durch die Halle gehumpelt. Das
Okay,
muss man
auf
auch mal
Krücken
sagen.
oder ohne Krücken?
Nee, ohne Krücken. Aber
Okay.
er ist gehumpelt.
Okay.
Ich finde halt auch sehr schade, dass ein paar wirklich gute Matches, also eigentlich sind die Pre-Show-Matches sind diesmal alle, muss man anschauen. Sind ja auch zwei Titel-Matches und der Battle Royale ist Pre-Show diesmal.
Nee, es sind nur noch zwei Matches in der Pre-Show. Also die haben doch das SmackDown-Damen-Match haben sie doch nach oben
Haben
befördert.
sie es wieder
Echt?
hochbefördert?
Ja, das war
Wann das denn?
zumindest gestern.
Echt? Also gut, dann
Es
habe
gab
ich es
doch.
nicht.
Es gab eine Twitter-Kampagne und daraufhin hieß es irgendwie, ja, wir hören auf euch und wir ändern was.
Achso, dann ist
Wir
dafür irgendwas aus der Maincard dann rausgefallen, oder?
werden sehen. Ich habe noch nichts davon gehört. Also, es ist auch nicht komplett bestätigt worden, aber ich glaube auf der. Ja.
Es werden sowieso Kelly und Eve Torres auf jeden Fall dabei sein. Die habe ich nämlich schon gesehen.
Ja, die war Kelly hat mal auf dem roten Teppich auch gesehen. Ja, ich meine, das wäre, ich meine, es gibt das, die Gerüchte, dass Emmalina den Brand wechselt, gibt es ja, Emma, gibt es ja auch immer wieder. Ich meine, ich frage mich eh, was die mit der anstellen. Die hat vor 5 Monaten in Deutschland schon als Referee wieder mitgemischt. Die kann nicht so verletzt sein, dass sie nicht arbeiten könnte, aber komische Kampagne. Nee, also ich fand halt immer, also, dass die Cruiserweights in der Pre-Show sind, ist traurig, aber irgendwie schlüssig, sag ich mal. Der Battle Royale ist eh bloß ein Gimmick, aber dass man den SmackDown Women's Title ausgerechnet von der besseren Division quasi in die Pre-Show reinschubst, das halte ich auch für traurig.
Ja,
Weil.
also WWE Deutschland hat das noch in der Kickoff-Show. Müssen wir mal abwarten. Also ich glaube, ob sie das dann wirklich da drin stattfinden lassen, ob irgendwas anderes da oben von der Main Card quasi nach unten schiebt, muss man mal schauen. Aber ich glaube, wir können uns trotzdem auf die WrestleMania freuen. Und das ist, what the fuck, es ist WrestleMania. Also ich meine, was will man denn mehr? Es ist eigentlich die beste Zeit des Jahres. Es gibt so viel Wrestling gerade. Und wenn man irgendwie Twitter und Facebook durchschaut, ich habe das Gefühl, dass die halbe Welt ist irgendwie in den USA und genießt da Wrestling. Es ist wirklich so. Es ist halt so krass. Auch Kollegen von WXW, Dennis Birkendahl ist drüben und noch andere Leute haben da mega Spaß und gucken sich das irgendwie an. Ich finde das total cool. Und nächstes Jahr, glaube ich, muss ich mir auch mal überlegen, ob ich das nicht nochmal in Angriff nehme. Ansonsten würde ich sagen, bügel ich euch einfach jetzt ganz kurz hier ab und sage, machen wir Schluss an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben einen guten NXT Takeover-Event gesehen und können uns auf jeden Fall auch auf die WrestleMania freuen. Und würde sagen, Chris, wir hören uns ja dann schon morgen wieder in alter Frische.
Ja, wieder so selbe Uhrzeit ungefähr,
Genau, selbe Stelle, selbe Welle. Und
ne?
Ulrich, ich würde sagen, du musst ja morgen wahrscheinlich arbeiten, deswegen bist du morgen wahrscheinlich ja dann nicht dabei. Also um diese Uhrzeit, wo wir es jetzt hier aufnehmen, um 4.
Nee, das würde schwer sein. Ja. Ich meine, schlafen wäre ich eh wenig, weil wahrscheinlich dauert es eh wieder bis 5 die ganze Geschichte des Nächtens. Aber nee, ich würde, wenn ich könnte, aber ich glaube, ihr werdet so auch genug zu reden finden, schätze ich
Wir
mal.
schaffen das. Wir schaffen das, glaube ich, gerade. Ich danke euch beiden auf jeden Fall für eure Zeit. Und ich würde sagen, ich wünsche uns allen einfach mal eine richtig geile WrestleMania.
Jo.
Ne? Und sag damit Tschüss, bis morgen. Macht's
Tschüss.
gut.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.